wir haben das letzte Mal noch einmal den ganzen Eingabeschirm und auch sonstige Möglichkeiten des Programms durchgenommen und festgestellt, dass es unter Ihnen welche gibt, die Lust hätten, damit selber zu experimentieren. Vielleicht sollten wir mit diesem Punkt anfangen, um das noch etwas einzuengen, wie wir das am besten machen. Denn zunächst mal müsste ja, ich weiß nicht, ob das hier in der Unterrichtsstunde stattfinden soll, noch wahrscheinlich außerhalb. Und wie machen wir das am besten? Gibt es hier noch einen Arbeitsplatz, wo das...
So, wir können diesen Raum dann verwenden.
Können wir es verwenden? Mhm. Ja, das ist ja prima. Über die Bedienung dieses Schirms haben wir ja eigentlich hinreichend gesprochen. Wer war nicht dabei? Sie waren das letzte Mal nicht dabei? Ich kann dir das nochmal ganz kurz nochmal eben erläutern. Wenn man auf diese einzelnen grün geschriebenen roten Titel klickt, dann kriegt man hier in den roten Feldern eine Information darüber, was jeweils an der Stelle verlangt wird. Es sind hier die verschiedenen Parameter aufgeführt. Dies ist für metronomische Technik. Das Ganze beruht ja auf Instrumentalmusik, kann auch auf andere Achtenklänge angewendet werden, außerhalb dieses Programms natürlich. Aber für die Instrumentalmusik braucht man schon ein Tempo. Und es gibt hier bis zu versteckt verschiedene Tempi, die man anwählen kann. Und die werden dann vom Programm aus benutzt. Ein Tempo ist auch ausreichend, es können auch zweimal das gleiche und drittes Mal ein anderes sein, wenn man dafür sorgen will, wenn man dafür sorgen will, dass ein bestimmtes Tempo öfter drankommt als ein anderes, aber das sind dann Sachen der Planung, die man dann jeweils individuell im Zusammenhang mit irgendeinem kompositorischen oder experimentellen Projekt erklären muss. Dann haben wir hier eine Anzahl von möglichen Registern, was immer man darunter verstehen will. Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, vielleicht ist es auch nicht so arg für diejenigen, die das alles so schon längst wissen. Das heißt also entweder an Oktavlagen im Sinne der kleinen oder eingestrichen, zweigestrichen Oktaven und so weiter. Aber man kann natürlich das auch anders interpretieren als bestimmte Tonhöhenbereiche auf bestimmten Instrumenten. Man kann schließlich jedes Instrument in der Anzahl von Tonhöhenbereichen zerlegen, wenn man das überhaupt will. Ja.
Kann man Freizahlen eingeben oder sind da welche, die man auswählen muss?
Nein, man kann einfach es steht insgesamt die Ziffer von 1 bis 9, glaube ich, zur Verfügung. Das heißt, man kann, welchen Bereich man immer im Auge hat, bis hin zu 9 Teilen unterteilen oder jedenfalls, sagen wir mal, eine neunfache Information hier herausziehen.
Und bei Tempo zum Beispiel, wenn ich da 8 eingebe, dann lege ich vorher fest, dass 8 Viertel gleich 60 ist? Oder?
Na, so viele Tempi, die hier eingetragen sind, werden dann auch tatsächlich verwendet. Das heißt, ja, darauf müsste ich dann eben nochmal eingehen, zu welchen Zeitpunkten und zu welchen Berufen überhaupt ein Tempo gewählt wird. Natürlich, das ist natürlich die entscheidende Frage. Aber immerhin, es geht mir jetzt etwa ganz allgemein darum, es gibt die Möglichkeit, ein Tempo anzugeben. Das mag ja für die Instrumentalmusik nicht so wichtig sein, weil man schließlich über die Partitur jedes beliebige Tempo hinterschreiben kann. Aber in dem Augenblick, wo es mechanisch ausgewertet wird, etwa für eine MIDI-Darstellung oder mit C-Sound und so, dann hat Tempo natürlich eine sehr konkrete Bedeutung, denn dann bedeutet es wirklich reale Zeit. Während in der Musik Tempo ja in dem Sinne noch keine reale Zeit bedeutet, sondern nur die Geschwindigkeit, mit der das Metronom tickt. Das ist ja das Einzige. Wie wir schon jetzt vorher auch gesehen haben, sind alle Zeitangaben, die hier gemacht werden, die dann hier in diesem großen Feld stehen, bezogen eigentlich auf die Notation. Und die Notation steht in erster Linie unter dem Einfluss eines bestimmten Tempos. Also wenn ich hier Tempo 60 habe, dann weiß ich, dass, sagen wir mal, die Viertelnote soll mit Tempo 60 gespielt werden, dann dauert die Viertelnote eine Sekunde. Und eine Achtelnote eine halbe Sekunde. Da kann man das ja leicht ausrichten. Habe ich ein höheres Tempo, dann verschieben sich die Zeiten entsprechend. Also darauf bezieht sich ja eigentlich das Tempo in diesem Sinne. In dem Augenblick hingegen, wo man, sagen wir mal, ein MIDI-Gerät ansteuern will oder eine C-Sound-Eingabe machen will, dann wird natürlich alles korrekt in Sekunden ausgerechnet. Das heißt, wenn wir hier ein krummes Tempo haben, 37,5 oder irgendetwas ähnliches, dann wird das alles, was sich darunter dann verbirgt, korrekt in die entsprechenden echten Zeiteinheiten umgerechnet. Das versteht sich von selber. Aber solange man sich auf Instrumentalmusik beschränkt, jetzt mal eine Partitur schreiben will, dann muss man wissen, was eine achte Note bedeutet. Das hängt eben davon ab, was man für ein Tempo hat. Das ist das Verhältnis. Und Register, wie gesagt, die sind dann frei ausführbar. Dasselbe gilt für dynamischen Elemente, also Lautstärkewerte. Die verschiedenen Anzahlen, das waren hier 6 Tempi, also 9 Register und 8 dynamische Werte und hier 15 Instrumente, das hat historische Gründe, von denen ich bisher nicht abgewichen bin, weil es dafür keinen Anlass gab. Ich könnte auch sagen, wir können auch zwischen 100 Tempi wählen, macht allerdings wenig Sinn. Dasselbe würde auch gelten für diese anderen Größen. Außerdem platzen wir hier ein bisschen aus den Händen. Ich wollte doch gern möglichst alles auf einem Schirm haben. Und das ist jetzt hier auch einigermaßen mit einigen kleinen Problemen gelungen. Sie sehen hier irgendwo so kleine Schwierigkeiten, wo also die Schrift ein bisschen kleiner sein müsste. Das Ganze ist eine Frage einfach des Platzes. Auch diese Bilder müssen relativ groß sein, denn man möchte hier, ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen, nochmal genügend Platz haben, um die Zahlengrößen unterzubringen. Und wo die Zahlen von Natur aus kleiner sind, sind auch die Zahlenfelder entsprechend ein bisschen kleiner gemacht worden. Gut, hier stehen Instrumentnummern. Dieses Instrument, dieses Programm kennt keine Instrumente, weiß nicht, was das ist. Das weiß nur der Komponist. Der Komponist will ein Stück komponieren, indem er etwa zwischen 6 verschiedenen Instrumenten oder Anschlagarten oder Spielweisen oder was weiß ich, jedenfalls unter 6 verschiedenen denkbaren Klangquellen unterscheiden will, dann wird er hier einfach die Ziffer von 1 bis 6 einfragen. Oder er könnte auch meinen, dass dasjenige, was er sich unter 3 vorstellt, viel häufiger vorkommt als die anderen, dann wird er also die Ziffer 3 einfach mehrfach eintragen und auf diese Weise die Gewichtung verschieben. Deshalb gibt es ja auch eigentlich mehr Platz, als man sonst vielleicht brauchen würde. Dann hier bei den Einsatzabständen, also eigentlich in der Rhythmik, denn wie ich das schon früher auch erklärt habe, die Rhythmik wird hier eigentlich nur ausgedrückt in den Einsatzpunkt, also den Abständen von einem Einsatzpunkt zum nächsten, also von einem Anschlag zum nächsten. Das braucht nicht ein Anschlag im gleichen Instrument zu sein. Aber wenn ich eine Partitur von links nach rechts lese, dann gibt es eine Folge von Punkten, wo irgendetwas einsetzt oder auch aufhört. Und dieses Zeitraster eigentlich, das wird hier beschrieben über die Dauer eines Instrumentes, wie lange er seinen Ton aushält. Darüber wird hier nichts gesagt. In Projekt 2 ist das schon, ist das so. In Projekt 1 war das noch nicht so. Das gibt eigentlich, muss ich sagen, eine sehr schöne Freiheit hinterher beim Ausarbeiten eines Musikstücks. Ja.
Da ist dann der kleinstmögliche Abstand zwischen zwei Einsätzen eingetragen, oder?
Das so klein, wie Sie wollen. Aber ich meine, was Instrumentalmusik betrifft, werden Sie wahrscheinlich so bei einer 10. oder 20. Sekunde oder so ungefähr Schluss machen. Denn schneller kann man doch nicht spielen.
Nee, meine Frage ist, dass der Abstand zwischen zwei Einsätzen ist ja nicht immer derselbe.
Nein, nein.
Der verändert sich ja. Und da ist dann der kleinstmögliche eingetragene.
Naja, es ist das eingetragen, was Sie eingetragen. Dies ist, was Sie gerade eingeschaltet, ist die sogenannte Default. Programmierung, die ganz am Anfang beim ersten Entwurf dieses Programms benutzt wurde, wo die Zeitwerte sogar in Brüchen angegeben sind, in echten Brüchen, die sich dann beziehen auf die jeweilige metronomische Einheit. Also ein Ganzes ist dann eine metronomische Einheit. Das kann eine Note sein oder eine halbe, je nachdem, worauf das metronomische Tempo sich bezieht. Das ist einfach eine Frage, wie man die Partitur schreibt. Was anderes besagt es gar nicht. Und 4/5 wäre also etwa 4 Teile einer Quintole. Also 80% einer solchen Einheit. Und so geht das runter bis ein Achtel, das ist hier das Kürzeste. Was das bedeutet, das hängt wiederum davon ab, wie Sie es notieren, ist die Grundlage die Viertelnote, dann sind die Achtel eine 32. Wenn Sie von einer Note ausgehen, ist es bloß eine 16. Dieses 0-0 ist eigentlich nur eine Hilfsbezeichnung für Grace Notes, das sind also Vorschlagnoten, Stichnoten geschrieben, die praktisch aus der metronomisch berichteten Zeichen auch herausfallen und irgendwie da zwischengeklemmt werden. Das braucht man nicht zu haben. In meiner damaligen Default-Anordnung, das Standard-Anordnung, habe ich dafür einen Ausdruck eingesetzt und dann doch selber ganz gern zwischendurch gearbeitet, aber die brauchen Sie nicht zu benutzen. Sie brauchen das überhaupt nicht dazu klar zu benutzen. Sie könnten hier auch 3 oder 4 oder 5 verschiedene Einsatzgrößen beschränken. Außerdem könnte jeden einzelnen Einsatzgröße auch noch hier mit diesem Gewichtsfaktor noch multiplizieren. Das heißt, dieser 1,5 kommt in Wirklichkeit 2-mal vor. geschieht ja bloß einmal, aber zweimal verwendet. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir hier eine Liste vor uns mit 28 verschiedenen Feldern. Wenn Sie dieses Feld hier, wenn Sie also diese alle zusammenzählen, hier, dann kommen Sie auf 28. Aber dies ist eigentlich nur eine Wiedergabe dessen, was ich ursprünglich in meinem Programm hatte. Da gab es nämlich 28 Zahlenfelder und die waren in entsprechender Weise, wie man das jetzt sieht, ausgefüllt. Aber Sie können natürlich jetzt hier diese Faktoren einsetzen, was Sie wollen. Sie können auch 100 reinschreiben oder irgendwie. Deshalb macht das vielleicht keinen Sinn, aber jedenfalls ist dies nur eine Standardeingabe, die aus historischen Gründen, aus Demonstrationsgründen hier noch beibehalten worden ist.
Das gibt es da auch andere Brüche, also wie zum Beispiel 17. oder.
Ja, die einzige Bedingung ist, dass der Nenner kann nur einziffrig sein, einstellig sein. Der Zähler ist beliebig groß, was also links vom Bruchstrich steht. Ja, nicht hier. Hier, die sind alles hier nur kurze Werte. Aber angenommen, Sie rechnen sich hier Dezimalzahlen aus und rechnen die dann um in Brüche, mit diesem D nach F, also von Dezimal nach fraktionell, dann, jetzt haben wir noch keine anderen Zahlen. Aber angenommen, wir rechnen jetzt hier andere Zahlen aus, was möglich ist. Es gibt darin eine Option unter den Optionen hier, womit man andere Zahlen ausrechnen kann, die also größer sind als 1. Sagen wir zwischen 1 und 10, dann kriegt man also hier die größere Zahlen. Und wenn man die mit dieser D zu F umrechnet, dann kriegt man hier die entsprechenden echten Brüche, wobei immer der Nenner einstellig ist, aber der Zähler kann dann ziemlich groß werden. Und ja, das ist eigentlich die Spielerei. Ursprünglich war ich hier von diesen Brüchen ausgegangen. Später dachte ich mir, das ist so praktisch, man kann besser Dezimalzahlen benutzen. Das habe ich mir dann sehr weit natürlich gedacht. Den Vorteil hat es auch, dass man mit Hilfe von Dezimalzahlen rascher irgendeine bestimmte Reihe, sagen wir mal eine geometrische Reihe oder Zahlenverhältnisse ausrechnen kann mit ganz bestimmten Verhältnissen. Meinetwegen Fibonacci-Reihe oder irgendetwas oder mit einem goldenen Schnitt oder was alles so gern benutzt wird. Das ist mit Dezimalzahlen halt viel leichter zu machen. Man kann als Spaßeshalber die nochmal zurückrechnen nach Brüchen, aber man kann damit eigentlich nichts tun. Das ist nur in der Vollständigkeit halber, ist das dann auch drin. Damit haben wir eigentlich so ungefähr, hier sehen Sie auch so eine vorläufige Ausfüllung, hier Patentprobierte zwischen 60 und 120, ein paar Register, die alle für sich völlig frei interpretierbar sind, was immer sind, nur 3, 4, 5 oder 6 verstehen wollen. Es ist nur so, dass wenn hier ein mechanischer Datenausgabe benutzt wird, erzeugt für Video oder Sound, dann ist 5 die Schlüsseloktave. Das muss man daneben wissen. Das wird entsprechend ausgerechnet. Das A in dieser Oktave ist dann also 440 Hertz. Oder eine andere Zahl, die 440 ist auch offen. Diesen Kammerton, den können Sie auch einstellen in einer der Optionen, wenn man also etwa in einer anderen Stimmung positionieren will und dafür sich vorbereiten will, dann geht das auch. Dynamische Werte sind einfach solche String-Ausdrücke. Sie können auch Zahlen einsetzen, nur haben Sie keinen Zahlenwert, sondern eigentlich einen Buchstabenwert, müsste man sagen, also einfach numerischer Ausdruck. Das ist mal von dreifachen Fort bis zum dreifachen Piano, mehr Stellen gibt es da nicht. Aber angenommen, man möchte da gerne so ein größer oder kleiner Zeichen benutzen für Crescendo oder Decrescendo, dann kann man die auch eintragen. Nur, wenn man hinterher eine MIDI-Ausgabe haben will, dann haben die natürlich keine Bedeutung. Für die MIDI-Ausgabe wird dann grundsätzlich so interpretiert, dass am Anfang der lauteste Wert steht und am Ende der leiseste. Und dazwischen wird graduell ausgefüllt. Also dann ist, was hier steht, völlig schnuppe, sondern es geht einfach darum, wie ist der lauteste, das ist der leiseste. Und was der lauteste sein soll und der leiseste, das können Sie wiederum einstellen in den Optionen. Aber es bezieht sich dann immer auf diese Skala von links nach rechts. Und diese alphabetischen Ausdrücke, die kommen nur in Betracht eigentlich für jemanden, der das für eine Partitur braucht. Na, wie gesagt, die Instrumente sind einfach nur nummeriert und darunter stellt sich der Komponist irgendetwas vor, indem er von vornherein meint, er möchte in seinem Musikstück das instrumentale Geschehen differenzieren bis zu einer gewissen Tiefe. Aber es kann durchaus sein, dass wenn hinterher die Partitur ausgerechnet ist und vorliegt mit diesen Zahlen, dass man dadurch den Zusammenhang des gesamten Datenmaterials doch vielleicht zu anderen Auffassungen kommt. Man muss sich natürlich mit so einem System einarbeiten, um wirklich herauszukriegen, wie man seine eigene Vorstellungswelt abbilden kann auf die Vorstellungswelt des Programmes, sagen wir mal, oder die Hintergründe, die konstruktiven Merkmale des Programmes und umgekehrt. Das geht mir auch so. Das war zunächst für mich ein riesiges Experiment. Allmählich arbeitet man sich in ein solches System so ein, dass es sozusagen Muttersprache wird. Ne? Er ist es wirklich eine Fremdsprache im ersten Augenblick. Jetzt, und noch eben, dieses einfach nur für ein paar persönliche Bemerkungen, die man unterbringen kann, das besagt weiter nichts. Statt, um das noch eben nochmal zu wiederholen, bezieht sich auf den Zufallsgenerator, wo also irgendeine Zahl zwischen 1 und 32.767, also 200, für eine 16-Bit-Operation, also das kann man alles sehen, wenn man hier auf Start klickt, dann steht hier unten, wie weit man gehen kann, Dankeschön, von 1 bis 32.767. Wenn man also etwa verschiedene Versionen, die man produziert oder so voneinander unterscheiden will, dann kann man diese Zahlen ganz gut dafür benutzen. Wenn Sie für eine zweite Operation dieselbe Zahl einfügen, kommt dasselbe Stück wieder raus. Das ist der Sinn der Übung hierbei, dass also diese Zufallsfolge, die dann im Rahmen der Komposition benutzt wird, reproduzierbar ist. Problem ist natürlich, wenn Sie sagen, ich spiele mal ein bisschen rum, ich ändere hier mal was und das mal wieder rechnen, hier mit Creator, mit jeweils eine Partitur, da guckt man sich die an, dann können Sie noch anders machen. Wenn man das dann 5 oder 6 oder 7 Mal gemacht hat und sagt, jetzt ist so, wie ich es haben will und das dann abspeichert, dann kommt das nächste Mal nicht raus, weil natürlich diese Probe der Zufallsgenerator immer weitergelaufen ist. Dann müsste man schon tatsächlich für jedes Mal, dass man hier mit Creator die ganze Sache anstößt, jedes Mal die Zufallszahl, die in dem Augenblick dran ist, mit dem Generator, festhalten. Das habe ich bisher nicht gemacht, das könnte ich machen. Das ist natürlich ohne weiteres möglich. Aber bisher hat sich ein derartiges Erfordernis nicht ergeben und folgendes habe ich auch darauf verzichtet. Und so gibt es nur noch 1000 kleine Ecken und Winkel, in denen man rumstören und irgendetwas ändern kann. Aber eben nicht wirklich eine Notwendigkeit, da hat man das gar nicht. Dieses Range bezieht sich nur auf eine Spezialität, die ich besser gesondert erläutere. Das bringt uns das alles ein bisschen durcheinander. Insgesamt kann man eine Anzahl Sektionen einstellen. So, wenn eine Partitur gemacht wird, dann produziert sie Sektionen. Und für jede Sektion gibt es hier so Anweisungen. Die Anzahl der Sektionen ist frei. 1 ist das Minimum, das kommt gar nicht raus. 14 ist das Maximum. Und die Anzahl, die wird also hier eingegeben. Auf jede Sektion ist gleich lang und besteht aus so vielen Zeilen, Partiturzeilen, die hier steht. Das heißt, man kann nicht angeben, wie lang das Stück sein soll, aber wenn man beispielsweise alle Einsatzwerte hier zusammenzählt, unter Berücksichtigung dessen, was in dieser WT-Spalte steht, ja, und das dann durch die Summe dieser WT-Werte wieder teilt, also den mittleren Einsatzabstand ausrechnet und den multipliziert mit der Anzahl der Zeilen, dann kommt man ungefähr dahin, wo die Länge einer einzelnen Sektion sein wird. Also angenommen, das mittlere Einsatzabstand, sagen wir mal von einer Sekunde, und ich habe 108 Zeilen, dann kriege ich also 108 Sekunden vermutlich. Das ist nicht absolut sicher, weil nicht sicher ist, dass von allen Werten genau in gleicher Weise Gebrauch gemacht wird. Das hätten wir wieder dann dafür, wenn ich affassierte Zahlen stehen. Also diese Zahlen, die hier unten stehen, die sind ganz besonders wichtig. Die bilden eigentlich die Grundlage überhaupt für das ganze Programm. Denn ich brauchte für das Programm irgendeine, sagen wir mal, musikalisch-formale oder strukturelle Vorstellung, um überhaupt einen Ansatzpunkt, einen Anhaltspunkt zu haben, nachdem man ein Stück Musik konzipieren kann. In der letzten Stunde am Dienstag kam die Frage, wie das Programm das denn überhaupt macht, wenn es einmal den Create-Befehl bekommt. Ob etwa die Gesamtdauer in Teile geteilt wird und die Teile wieder unterteilt werden, was ja eine durchaus mögliche und gängige und sinnvolle Methode ist, um zunächst die Gesamtzeit, die man ins Auge gefasst hat, zu strukturieren. So macht das Programm das aber nicht. Wie kam ich denn jetzt eben drauf? Ja, weil man braucht irgendeinen solchen Anhaltspunkt. Und mein Anhaltspunkt war, das ist etwas, was auch aus den Erfahrungen der elektronischen Musik kommt und auch der seriellen Musik. Ich habe das verschiedentlich schon eigentlich mit ein paar kleinen Beispielen erläutert. nämlich die Unterscheidung von regelmäßigen und unregelmäßigen Ereignissen. Und das deshalb, weil aus der Erfahrung der Zwölftonmusik wir gewöhnt sind, so viel möglich Werte zu verwenden, ehe sich etwas wiederholt. Und diese Wiederholungslosigkeit, die kann man auch mit dem Begriff Unregelmäßigkeit oder Aperiodizität belegen. Wenn ich etwa an Zeitwerte denke und ich habe lauter verschiedene Zeitgrößen, die hintereinander abgespielt werden sollen, dann gibt es ein sehr unregelmäßiges, aperiodisches Bild. Höchstens, wenn ich alle Werte einmal benutzt habe und ich alle aufs Neue benutze, dann kriege ich natürlich eine Großperiode, in der sich, die sich dann irgendwann im Stück tatsächlich würde äußern müssen, die man aber dann nicht bemerkt. Denn ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber das menschliche Gedächtnis für regelmäßig wiederkehrende Ereignisse ist zeitlich beschränkt. Nach einer gewissen Zeit ist man nicht mehr imstande, Regelmäßigkeit zu entdecken. Und diese Erkenntniszeit, die ist größer als eine Sekunde, aber eine Sekunde ist es ja auch nicht mehr, wenn ich sage, das wäre etwa ein mittlerer Wert und ich multipliziere mit 28, dann komme ich schon mal auf eine halbe Minute, also bin ich schon außerhalb eigentlich dieser Grenzwerte. Also die allgemeine Vorstellung war, zu unterscheiden zwischen dem, was man aus der Zwölftonmusik und der seriellen Musik kennt, als Unwiederholbarkeit oder Wiederholungsverbot, habe ich es auch genannt, und dem Bedürfnis, gewisse Werte zu wiederholen, um auf diese Weise musikalische Einheiten besser voneinander abgrenzen zu können. Stellt sich ein Musikstück vor, in dem sich nicht nur dauernd die Zeitwerte ändern, also die Abstände zwischen Noten immer verschieden sind, und nicht nur die Tonhöhen sich dauernd ändern, sondern auch die Lautstärke unaufhörlich springt und immer wieder ein anderes Instrument spielt, dann ist das sich zurechtfinden außerordentlich schwierig. Und das kommt ja auch in der Musik, in der Praxis selten vor, denn eher ist es so, dass eine Zeit lang die Lautstärke konstant bleibt. Und in der Zeit lang die durchschnittliche Geschwindigkeit konstant bleibt. Und in der Zeit lang die Besetzung konstant bleibt. Das ist also vielleicht in einem größeren Orchester nur ein Teil der Instrumente beteiligt ist und so weiter. Mit allen solchen Tricks, wenn man das so nennen soll, kann man eine etwas großflächige Gliederung eines Musikstückes erreichen. Und das war eine der ersten, wie soll ich sagen, Lehren, die serielle Musik in ihrem Anfang erlernen müssen. Das dauert alles. Wechseln auf die Dauer zu Orientierungslosigkeit führt. Aber man kann das aus ästhetisch-stilistischen Gründen natürlich wollen. Serielle Musik ist nicht nur Technik, sondern Stil. Und als damals in den 40er Jahren diese ersten seriellen Stücke gespielt wurden, die nun von Stockhausen, von Bleskamp oder von dem Belgier Huybachs und anderen, dann war das gleichzeitig auch ein bestimmter Stilwunsch, ein Stilwille, wie man das auch so schön nennt, der dahinter steht, der sich ganz deutlich abhob von der Musik, entweder sagen wir mal dessen, was so ein bisschen neudeutsche oder Nazizeit hat klingen dürfen, oder dem, was noch als Überhang der romantischen Musikentwicklung bis zum Ersten Weltkrieg und ja, sagen wir mal bis 30, 33 dann ungefähr gemacht wurde, also was doch noch sehr stark unter dem Einfluss von romantischen Form- und Ausdrucksvorstellungen gestanden hat. Gut, aber es zeigte sich dann doch an diesem Punkt, den ich gerade erwähnte, wo also die serielle Musik sich der eigenen Konsequenzen bewusst wurde, obwohl bewusst werden musste, dass man durch das Stillstellen eines Parameters, wie wir das nannten, also dass ein Parameter, der gewählt wird, etwa eine Lautstärke oder eine Zeitgröße, und dann eine Reihenzahl aus irgendeiner anderen Reihe sagt, wie oft das jetzt wiederholt werden soll. Dann gibt es, wer nennt das dann eine Multiplikationsreihe, weil sie Faktoren enthält für die Wiederholungsgrößen. Das war dann die serielle Formulierung, den Umweg braucht man nicht zu machen, man kann sich das auch einfach so sehr gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, Felder zu machen. Und schon in den denkwürdigen Stockhausen-Artikel damals in der Reihe 3, wie die Zeit vergeht, wird am Ende des Artikels auf die sogenannte Feldkomposition hingewiesen. Das ist also die Vorstellung, dass man Musik nicht punktuell, wie das zu Anfang hieß, ein Ausdruck, der glaube ich von Herrn Almert stammt, organisiert wird, sondern dass man von vornherein in Feldern denkt und in jedem Feld dann es können auch sich überschneidende Felder sein, wenn sagen wir mal, das Feld, das Verhalten eines Parameters beschreibt, dann kann ich ein Feld haben, in dem die Elemente besonders unregelmäßig verteilt sind, oder ein Feld haben, in dem sie sehr regelmäßig verteilt sind. Naja, sehr schön, da kommt doch so eine quasi grafische oder visuelle Vorstellung heraus, mit sich überschneidenden Feldern für verschiedene Parameter oder auch Parameterkombinationen, sodass dadurch der Charakter der Musik, der Fortgang der Musik, die Art und Weise, wie die einzelnen Elemente aufeinander sich beziehen, geregelt und vorgeschrieben wird. Und aus dieser Sphäre eigentlich, aus diesem gedanklichen Hintergrund, kommt diese Angelegenheit hier. Daher also nochmals, dass im Hintergrund dieses Programms eigentlich die Unterscheidung stand zwischen zwei Extremen, extrem unregelmäßig oder asperiodisch, extrem regelmäßig oder periodisch. Periodisch einfach, dass ein Wert ergriffen und dann 5-mal, 10-mal, 20-mal wiederholt wird, sodass dann ein Feld gleicher Werte entsteht. Nun, die Ziffern deuten nun genau darauf hin. Es gibt die Ziffern von 1 bis 7 und in dieser Demonstrationsversion oder Standardversion ist dafür gesorgt, dass in jedem Parameter jede Ziffer gerade einmal vorkommt, daher auch, dass es 7 Sektionen sind, um eben das zu ermöglichen. Aber das hat weiter sonst keine Konsequenzen. Sie können weniger haben, Sie können mehr haben. Es gibt sogar viele Fälle, wo es am praktischsten ist, immer nur mit einer einzelnen Sektion zu arbeiten, aber das wird jetzt im Augenblick nicht dahin. Nun ist es so, dass die Anzahl 1 das Maximum an Unregelmäßigkeit darstellt. Da werden also die Elemente, die in einem Parameter stehen, sagen wir mal hier die Einsatzabstandswerte oder hier die Instrumentwerte, die wir hier haben oder die Dynamikwerte, werden alle benutzt, wiederholungslos und dann kommt eine neue Anordnung eines solchen. Ja, ich möchte es gerne lieber ein Feld nennen, das ist vielleicht gar keine schlechte Bezeichnung dafür. Das ist also mit der Ziffer 1 angedeutet, maximale Aperiodizität. Die Ziffer 2 und 3, die schränken diese Aperiodizität ein, das heißt, die erlauben Wiederholungen, ehe alle Elemente dran gewesen sind, das heißt, anders ausgedrückt, eine Einschränkung des Wiederholungsverbotes. Nun, wenn wir die Sache auf den Kopf stellen, dann können wir von 7 ausgehen. 7 ist dann die maximale Periodizität. Das heißt, da wird ein einmal gefundener oder aleatorisch gefundener Wert maximal wiederholt. Nun, was dieses Maximum ist, das steht natürlich nirgends. Dafür hat man hier im Programm, habe ich in dem Programm, irgendeinen mir gut dünkenden Wert einführen müssen. Darüber ist auch hier im Programm kein Einfluss da. Was ich natürlich versucht habe, ist, diese Dinge in ein gewisses Gleichgewicht zu bringen. Die Frage erschien schon ziemlich am Anfang, wie bin ich auf das Programm überhaupt gekommen, wie habe ich es gemacht, was habe ich damit erreichen wollen, wie macht man das? Nun, man braucht einen Ausgangspunkt, den habe ich gerade erläutert, also ganz grob gesehen die Vermittlung zwischen extrem unregelmäßigen, extrem regelmäßigen Vorgängen, auf der anderen Seite aber auch soll damit nicht ein einziges Stück komponiert werden. Sondern so ein Programm, das lohnt sich nicht. Also ein Programm, das ist einigermaßen perfekt, das arbeitet man ja eine ganze Weile. Und dann kommt es sogar noch vor, dass man es ein paar Mal umschreiben muss, weil inzwischen die Computer veraltet sind oder was weiß ich, ob es eine bessere Software gibt. Und man dieses Programm hat auch mindestens 5 oder 6 verschiedene Neugeburten erlebt, was das betrifft. Was wir hier sehen, ist die letzte und die ist noch kaum abgeschlossen, wie Sie hier an diesen etwas beschädigten Ziffern sehen können. Nur, das sind ein bisschen Kleinigkeiten, aber das ist jedenfalls der Stand, den es im Augenblick hat. Es funktioniert jedenfalls und das ist schon eine Hauptsache. Was ich sagen wollte, ist, dass es nicht darum geht, das Programm für eine einzige Komposition zu schreiben. Auf der anderen Seite kann ich mir als Komponist natürlich ein Stück vorstellen, aber ich kann mir nicht 1000 Stücke vorstellen. Oder ich müsste mir 1000 Stücke vorstellen und mich fragen, was haben alle diese 1000 Stücke gemeinsam? Was ist ihnen gemeinsam? Was ist sozusagen der Querschnitt? Was muss ich tun, damit ich mit einer derselben Faustformel 1000 verschiedene Stücke machen kann? Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Aber jedenfalls in diesem Gebiet lag mein Problem in dem Augenblick. Ich habe also versucht, mir nicht ein Stück vorzustellen, sondern ein Stück vorzustellen, sagen wir mal, die allgemeinen Bedingungen und Voraussetzungen für ein Stück, so, dass man sie auch formalisieren und mit Hilfe eines Algorithmus beschreiben kann. Das habe ich damals gemacht und daher kommt alles, was Sie sehen, diese ganzen Einteilungen kommen daher und daher kommt auch die Möglichkeit, die ich hatte, weil ich doch schließlich so etwas wie ein Stück, wie ein ästhetisches Produkt vor Augen haben musste, kommt auch dann der Mut, den ich aufgebracht habe, um das Maximum festzusetzen für die maximale Wiederholung, die mit der Ziffer 1 bezeichnet wird. Das hängt miteinander zusammen. Wenn ich in den Laden gehe und sehe da 10 verschiedene Sorten Käse und ich frage den Verkäufer, was ist der beste Käse, und er sagt, das ist dieser hier, dann muss ich ihm glauben, weil er der Fachmann ist. Darum habe ich ihn ja auch gefragt. Also wenn, genau ist das hier auch so, nicht? Wenn ich sage, diese 25 Mal wiederholt, dann habe ich darüber nicht gerade eine schlaflose Nacht verbracht, aber es ist etwas, was insgesamt in einem ganzen Gefüge von Beziehungsgrößen sinnvoll zu sein scheint. Was anderes ist es etwa in Projekt 2, das viel, viel offener ist, und wo man nicht einen Leuchtschirm braucht, sondern mindestens 15 Leuchtschirme, weil man da sehr viel mehr angeben und sehr viel mehr spezifizieren kann und viel mehr Einzelne. Aber ich will Ihnen gleich was sagen. Ich habe mit beiden Programmen natürlich gearbeitet. Im Grunde genommen arbeite ich mit diesem lieber, weil es dem Komponisten hinterher, wenn man den Ausdruck auf Papier hat, ich rede jetzt im Augenblick immer noch über die Anwendung in Instrumentalmusik, mehr Freiheiten lässt, um die Sachen ohne gegen den Sinn des Programms und gegen meinen eigenen Geist zu verstoßen, es zu interpretieren und bestimmte Richtungen, die man in dem Datensalat so angedeutet findet, dann weiter auszubauen und versuchen, den Spuren zu folgen, die da bereits eingegraben sind. Dagegen ein Programm wie Projekt 2, worin man auch polyphone Musik komponieren kann, was dies eigentlich von sich aus nicht tut, das ist alles der nachträgliche Zugabe, dann ist er derartig festgelegt, dass wenn irgendeine Kleinigkeit einen daran nicht gefällt oder stört, dann ist es schwierig, dem zu entkommen, da auszutreten, weil man dann das Gefühl hat, etwas zu beschädigen, was bereits einen gewissen Grad von Perfektion hat, angeblich, weil das Programm das ja so gemacht hat. Dagegen hier bin ich von vorne etwas freier in der Betrachtung der Partitur und im Umgang mit der Partitur. Und das macht es eigentlich mir etwas einfacher damit, die größte Erfahrung, die anderen Komponisten, die mit beiden Programmen gearbeitet haben, durchaus teilen. Also, 7 wäre also dann die maximale Wiederholungsgröße, 6 ist die eingeschränkte Wiederholung, das heißt weniger, 5 ist noch weiter eingeschränkt. Und dann bleibt noch die zentrale Ziffer 4 über, die eine Art von Brückenfunktion hat, wo diese beiden Gegensätze, die schon abgeschwächt worden sind, von 7 nach 5 und von 1 nach 3 hin, wo diese beiden Gegensätze noch miteinander, also wo sie miteinander verwickelt werden. Nehmen Sie ruhig den Stuhl, der hier steht.
Ja.
Das ist das, und das ist völlig frei wählbar. Sie können natürlich genauso gut siebenmal hinschreiben. Das Ausfüllen dieser Felder ist völlig frei, auch die Anzahl der Sektionen, die Sie hier angeben. Und dann gibt es hier diese Random-Taste, und wenn Sie auf die Random-Taste drücken, klicken, dann kommt hier eine neue Füllung, ein Refill, wie das im Englischen schön heißt, Sie sehen es hier. Und zwar immer so, dass die 7 Zahlen daran hier einmal beteiligt sind, also im Sinne dieser etwas strikten, seriellen Vorstellung. Aber das ist auch nur die Mechanik. Mit der Hand können Sie jede Zahl beliebig verändern, wie Sie wollen. Dann gibt es noch, weil wir das hier unten nun einmal sehen, das Einheitstempo, was jetzt hier 0 ist, das heißt in diesem Augenblick keine Rolle spielt. Sie sehen schon, was es tut. Wenn man nicht will, dass in einer Sektion die Tempowechsel berücksichtigt werden. Denn je nach den Umständen kann es sein, dass sehr viele Tempowechsel innerhalb dieser Anzahl Zeilen vorkommen. Das hängt von der ganzen, von der rhythmischen Konfiguration und der Steuerziffer hier ab. In der Praxis werden Sie ein paar verschiedene Datenkonstellationen ausprobieren, wenn Sie das sehen. Und es könnte lästig sein für die Musiker hinterher, dass da noch Tempowechsel vorkommen. Also könnten Sie sagen, ja, warum dann überhaupt Tempowechsel machen, wenn die Musiker das nicht schön finden? Dann kann man ja einfach alles in Tempo 60 machen oder 84 oder so. Ja, aber dann folgt auch die Musik die ganze Zeit im gleich unterliegenden metrischen Gleichschlag, oder wie ich das nennen soll. Es ist außerordentlich schön, wenn sich, jedenfalls für meine musikalische Empfindung, wenn sich die Geschwindigkeit, ja, also die metrisch festgelegt ist durch die Takte und so weiter, wenn die sich in gewisser Weise verschiebt. Und nicht nur in Oktaven von 8 zu 14 zu halben oder 16, das sind ja immer Verhältnisse 1 zu 2, also Oktaven musikalisch gesprochen, sondern in den Größen, die wir etwa vom Klavier kennen, von einem Halbton zum nächsten. Nur dies sind keine Halbtöne, dies ist etwas mehr als ein Ganzton, wie Sie sehen, denn hier ist der Oktavenbereich von 60 bis 120 in fünf Teile geteilt eigentlich. Denn dies ist dann schon der sechste wieder. Das heißt, etwas größer als Ganztöne. Man könnte das auch, also jedenfalls sehen, da gibt es eine Rückung, die sich im Verhältnis von Achteln zu Vierteln nicht ausdrücken lässt. Das könnte reizvoll sein, das könnte aber für die Musiker nicht reizvoll sein, die vielleicht die Pio Tempo Wechsel nicht gut spielen können. Na gut, das ist, ich sage das mal so hin, ein Musiker kann normalerweise Tempowechsel machen, das natürlich kann er das, auch sehr kompliziert sogar. Aber angenommen, man will aus welchen Gründen auch immer diese Tempowechsel vermeiden, dann bleiben diese Tempoangaben in der Partitur stehen, die stehen in Klammern, und die unten haben sie dann an einer Tempo angegeben für irgendeine Sektion oder für alle, wie immer sie wollen. Sagen wir mal Tempo 60 oder Tempo 72 oder 96 oder ganz egal, was es ist. Und dann werden die Zeitwerte, die da rauskommen, entsprechend umgerechnet. Sodass tatsächlich diese Rückkommen, die Tempoverschiebungen zustande kommen, erhalten bleiben, aber ohne dass das Tempo sich ändert. Das wird dann also intern verarbeitet in der metrischen Darstellung. Da kann es also sein, dass da, wo vorher eine schöne Achtelnote stand, jetzt die Triole kommt oder eine Quintole. Das heißt, es wird angenähert wird es verschoben. Dafür dient dieses Einheitstempo. Es ist nutzlos natürlich für Signalausgaben, wie für Video oder C-Sound oder dergleichen, denn da wird sowieso alles in Millisekunden dargestellt. Da spielen also diese Sachen keine Rolle, da wird alles von vornherein komplett umgerechnet. Das ist das. Jetzt überlege ich, worauf wir jetzt nicht eingegangen sind, oder wenn jetzt irgendeine Verständnislücke noch bemerkbar ist, dann sagen Sie es rasch.
Diese Spalte ist heiß, im Spiel.
Ich meine jetzt ganz rechts?
Ja.
Ja, also diese Tempo-Sachen haben wir ja gehabt, diese Size muss ich auch eben erläutern. Ne, entschuldige, wir sind eben stehen geblieben bei Range. Ich sagte, das hat eine spezielle Bedeutung, die ich ja später erläutern wollte. Ursprünglich war das ganze Programm eingerichtet für 108 Zeilen und alle internen Verhältnisse waren darauf abgestimmt. Denn, vielleicht sollte ich diese Fußnote auch dabei machen, wenn Sie einen bestimmten Komplexitätsgrad sich vorstellen, für die, ist sehr abstrakt, ein Komponist, der einfach Noten schreibt, die ihm durch den Kopf gehen, der hat damit nichts zu tun. Aber wenn man so ein bisschen theoretisch veranlagt ist, wie ich bin, und es gibt auch andere Komponisten, die das sind, dann kann man schon sich etwas unter einem Komplexitätsgrad vorstellen. Was immer das jetzt auch ist in diesem Augenblick. Es gibt die New Complexity, was die neue Einfachheit gegeben hat, also diese Schlagworte. Wenn man sich einen bestimmten Komplexitätsgrad vorstellt, dann braucht man noch eine gewisse Menge Zeit, um ihn darzustellen. Sonst hat das keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, etwas außerordentlich Kompliziertes nach 10 Sekunden abzubrechen. Dann hat kein Mensch begriffen, worum es überhaupt geht. Auf der anderen Seite hat es aber auch keinen Sinn, wenn so eine simple Verhältnisse, die auf den ersten Schlag eigentlich begreiflich und begriffen sind, unnötig lange auszudehnen. Das heißt, es gibt eigentlich das, was man die künstlerische Ökonomie oder die Ökonomie der Mittel nennt, sodass das gilt hier speziell für Musik, für Malerei nicht, denn wie lange ich auf ein Bild gucke, das liegt an mir. Wie lange ich der Musik zu hören muss, das bestimmt andere. Das heißt, wenn ich gehe mittendrin aus dem Konzertsaal. Da gibt es also ein Verhältnis zwischen der Zeit, die etwas einnimmt, und dem, was in dieser Zeit tatsächlich passiert. Und da ist die Frage der Komplexität, der Schwierigkeit oder des Verstehens oder der sehr großen Menge Informationen, die gleichzeitig angeboten wird, gibt es ein bestimmtes Verhältnis. Und dieses Verhältnis sollte man, als Komponist hat man das einfach so im Blut oder irgendwo, da braucht man nicht groß drüber nachzudenken. Wenn man es formalisieren will, dann muss man sich diese Frage eben vornehmen. Und das habe ich hier zumindest versucht. Und dadurch gibt es zwischen der Anzahl Zeilen und allen anderen Verhältnisgrößen in des Stückes einen Zusammenhang. Den kann ich nicht wissenschaftlich beweisen. Ich habe auch keine Selbstforschung betrieben, sondern durch Introspektion, durch Beobachtung meiner selbst und meiner Arbeitsweise und Entscheidungsweise meine Schlüsse gezogen und dann versucht, die dann zu rechtfertigen in vielen Experimenten. Erst später bin ich auf die Idee gekommen, diese Größe zu verändern, also auszudehnen, weil ich doch fand, dass 108 auf die Dauer wenig ist. 108 ist auch keine Zahl, die irgendwie vom Himmel gefallen ist. Das ist einfach eine Zahl, die besonders viele in diesem Programm wichtige Teile enthält. Daher die 108, ja sowas etwas ähnliches wie Kleines gemeinsames Vielfache von allerlei anderen Verhältnisgrößen, die vorkommen. Okay, irgendwann dachte ich, ich wollte doch eine einzelne Sektion, die unter so einem Beschreibung fällt, wie hier Z3, 6.3, 6.22, länger machen und habe das verdoppelt auf 216. Bei 216 waren aber die Wiederholungsgrößen, die hinter 7, 6 und 5 stecken, ein bisschen zu klein. Und dafür habe ich den anderen Range eingesetzt. Dann kann man im Range 2 arbeiten, dann werden in den regelmäßigen Vorgängen 5, 6 und 7 die Werte, ich will nicht gerade sagen, verdoppelt, ich weiß es nicht auswendig, aber jedenfalls noch größer. Sodass man, wenn man mit mehr als 108 Zeilen arbeitet, also eigentlich aus dem heraustritt, was ich ursprünglich als Rahmen mir gegeben hatte, dann hat man immer noch die Wahl, mit dem Range 1 zu arbeiten oder mit der Bereichsgröße 2. Andere gibt es nicht. Es gibt nur 1 und 2, alles andere wird nicht akzeptiert. Das ist das. Jetzt sollten wir hier zu dem rechten Teil noch kommen. Die Size bezieht sich auf die Akkordgröße. Ich nenne das auch in anderen Zusammenhängen die vertikale Dichte. Die horizontale Dichte ist die mittlere Geschwindigkeit der Ereignisse. Die horizontale Dichte ist die Anzahl der Ereignisse, die gleichzeitig eintritt. Und pro Zeitpunkt, so habe ich mir das vorgestellt, pro Zeitpunkt können sich mehr als ein Ton in einem seiner Stimmungsstücke verändern. Und in diesem Fall ist die maximale Anzahl 6. Mehr als 6 Töne im Akkord gibt es nicht. Das hat auch harmonische Gründe auf diese Weise. Wir haben die harmonische Regelung und wir haben schon etwas einfacher zu formulieren und so weiter. Es kann natürlich sein, angenommen, Sie haben hier keine Null, sondern eine echte. Es gibt den Einheitsabstand 0, der nicht die Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erhalten habe. Ich hatte eigentlich zwei verschiedene Ausdrucksweisen hierfür. 0 und 0,0. Das sollte ein Unterschied sein. Das ist nur mit diesen Programmiersprachen nur schwierig zu machen, weil die das einfach alles recht so vereinfachen. Denn das eine Mal könnte es ein Hinweis sein auf eine Stichnote, eine Vorschlagnote, und das andere Mal tatsächlich der Einheitsabstand 0, sodass also zwei Akkorde wirklich gleichzeitig einsetzen. Vielleicht kommt das so auf dasselbe raus, wenn ich mir das gut überlege, macht das gar nicht so viel aus. Aber jedenfalls ist die maximale Akkordgröße 6 und Size bedeutet einfach, in welchem Bereich jeweils für einen Ton diese Akkordgröße gewählt werden soll. Hier ist sie überall 1 bis 6, bei den kürzeren Werten werden die kleiner und bei den allerschnellsten Noten ist bloß ein einziger Ton im Akkord erlaubt. Aber wie gesagt, das bezieht sich auf diese Demonstrationsversion, an die Sie überhaupt nicht gebunden sind. Sie können hier einsetzen, was Sie wollen, solange es tatsächlich zwischen 1 und 6 bleibt. Dann ganz über noch im rechten Teil, um noch eben darauf zurückzukommen, kann man, das war auch im ursprünglichen Stadium so, ohne Akkumulation arbeiten. Das heißt, in jeder Partiturzeile steht der dazugehörige fraktionelle oder dezimale Einsatzabstand wert. Es steht also einfach da, wie die Zeit vergehen muss, bis der nächste Ton kommt. Oder was immer dann einsetzt. Kann auch ein Geräusch sein oder irgendetwas. Ja, dieses Programm zum Beispiel rechnet nicht mit Schlagzeug. Jedenfalls nicht mit Schlagzeug mit unbestimmter Tonhöhe. Weil für jeden Ton, für jeden Einsatz eine Tonhöhe angegeben wird. Und wenn ich ein Instrument habe ohne Tonhöhe, dann müsste ich mir also stattdessen was anderes ausdenken. Ich kann mir statt der Tonhöhen auch bestimmte Anschlagsarten auf einem Becken oder auf einer Trommel vorstellen. Aber dann geht natürlich die ganze harmonische Konstruktion zum Teufel. Und das braucht man ja vielleicht diese Ernste nehmen. Aber wenn man das ernst nimmt, dann gibt es da einen Konflikt.
Ja, man könnte ja ein Schlaginstrument einer Tonhöhe zuordnen, dann würde es
wieder funktionieren. Naja, eben, nicht? Aber bloß, wenn ich für Statist irgendwas, was ich ja nicht im Trommelschlag verwende, dann fehlt das Statist in der Zwölfung ein. Aber das braucht dann ja nicht zu stören, das wollte ich nur sagen. Das Projekt 2, was ich später ganz gerne auch dabei besprechen möchte, das erlaubt von vornherein eine Definition des Instrumentes und da wird unterschieden zwischen Melodieinstrument und Schlaginstrumenten. Das heißt, da gibt es keine harmonischen Konflikte, wo ein Schlaginstrument kommt, da wird keine Tonhöhe gesucht. Und hier gibt es eben diese Unterscheidung vom Programm aus gesehen nicht. Und wenn man sie hinterher als Komponist dennoch einführt, dann muss man die Konsequenzen eben berücksichtigen. Okay, in der ursprünglichen Version wurde also einfach wurden diese Brüche oder dann Dezimalzahlen mitgeteilt und dann musste man selber die zusammenzählen, um irgendwie den Punkte bestimmen, wo man das hinschreiben soll, wo man das notieren soll, im Taktschema. Oder auch wenn man kein Taktschema hätte, sondern angenommen, man hätte einfach eine Reihe von Klängen produziert, ganz egal womit, meinetwegen mit dem Mikrofon aufgenommen. Ich möchte jetzt diese Klänge anordnen in der Zeit zu einer Klangmontage und dazu für diese Anordnung dieses Projekt 1 benutzen. Auch dann kommen ja Zeitwerte ins Spiel und diese Zeitwerte müssen dann summiert werden. Na, das war also früher nicht möglich, inzwischen natürlich schon längst. Auf diese Weise kann man unter verschiedenen Optionen wählen. Keine ist eigentlich nur aus historischen Gründen interessant, um zu sehen, wie die Partitur ursprünglich mal ausgesehen hat. Bitte?
Wie wird denn unterschieden zum Beispiel zwischen einer Legato und einer Staccato?
Da wird nicht unterschieden. Denn dieses Programm gibt nur die Einsatzstellen an, aber nicht die Dauer. Ein Staccato ist eine Dauerangabe.
Die sind sozusagen völlig frei danach.
Das ist völlig frei. Das ist völlig frei. Was man machen kann, ist, dass man sagt, unter den Instrumentziffern, die geraden Zahlen sind Legato und die ungeraden Zahlen sind Staccato. Das ist zwar sehr mechanisch gedacht, aber man kann natürlich irgendwo Informationen ableiten, die nicht selber einen eigenen Ursprung hat.
Wenn ich denke, dass man zum Beispiel mit Geräuschen statt auch mit einer Melodieinstrument arbeitet, dann ist es wahrscheinlich. Wäre es auch interessant, wenn das Programm auch Algorithmen spielt, die dauern vielleicht.
Ja, ja, ganz sicher. Ganz sicher. Deshalb habe ich ja dann auch, weil Projekt 2 kam sehr kurz hinter Projekt 1. Ich hatte mit Projekt 1 gerade 3 Partituren gemacht, 2 davon tatsächlich ausgeführt und auch ausgeführt und aufgeführt. Das dritte ist nicht zustande gekommen aus irgendwelchen Gründen. Und das reichte mir dann bereits, um darüber nachzudenken, ob man nicht ein besseres Programm schreiben könnte. Nun wollte ich eigentlich kein Programm schreiben, was nochmal so ähnlich ist, oder eins, was davon jetzt plötzlich völlig abweicht, denn dafür hatte ich zunächst nicht direkt eine neue Konzeption. Ich wollte ein Programm haben, was mir Programme schreibt, also ein Programmgenerator, der beliebig viele Projekt 1 Programme erzeugt, jeweils so formuliert mit solchen Bestimmungsgrößen, wie ich gerne haben möchte. Dafür war es ursprünglich gedacht und so kann man es auch tatsächlich benutzen, aber man kann damit einfach genauso ein Stück komponieren, so wie diesem hier. Und in diesem Projekt 2, da wird die Dauer als eigener Parameter eingeführt und da muss man auch von vornherein tatsächlich über die Dauern eine ebenso abstrakte Aussage machen, wie man hier eine abstrakte Aussage macht über Harmonik oder Rhythmik oder irgendetwas. Denn was im Einzelnen von Punkt zu Punkt passieren wird, darauf hat man hier keinen Einfluss. Wenn man das haben will, dann muss man das mit Papier und Bleistift machen. So ein Programm kann ja eigentlich nur auf einer höheren Ebene der Abstraktion funktionieren. Ja, und da wird dann über die Dauer eine Aussage gemacht. Es gibt nicht nur eine Liste von Einsatzständen, wie hier, sondern auch genauso eine Liste mit Dauern. Und dann kann man also etwa ganz pauschal angeben, wenn man Legato haben will, dass die Dauern den Einsatzabständen entsprechen. Wenn man Staccato haben will, dass eine kurze Dauer eingesetzt wird. Man kann auch Angaben machen, wie, dass die Dauer grundsätzlich kleiner gleich Einsatzabstand sein soll, dass keine Überlagerungen entstehen. Oder man kann auch sagen, die Dauer kann sein vom Legato aus mit Überlagerung bis zu einem Maximum. Man kann auch zwischen Minimum und Maximum, also da gibt es eine ganze Reihe von Optionen. Ja.
Aber das ist doch immer instrumentenabhängig. Also sonst wäre es so theoretisch.
Ja, ja, es wird für jedes Instrument, ich sage, die Instrumente werden definiert und auch hinsichtlich ihrer Dauer. Sodass also die Instrumentabhängigkeit vom Instrument her gesehen gekoppelt werden kann. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ein Instrument ist, was gar keine langen Töne spielen kann, dann werden dafür auch keine langen Dauern gesucht. Das wird gar nicht erst unternommen. Es sei denn, dass ich bereits eine lange Dauer vorgeschrieben habe, dann muss ich unter den Instrumenten wählen, die auch eine lange Dauer spielen können. Ich meine, das funktioniert in beiden Richtungen. Und dadurch kommt dann auch, wir haben das in den anderen Kreisen jetzt schon mal besprochen, die Hierarchie der Parameter, wie ich das nenne. Denn der erste Parameter, der ausgerechnet wird, dessen Werte stehen fest und die werden auch nicht mehr verändert. Also irgendwelche Optimierungsprobleme kommen da nicht vor. Und der zweite Parameter muss sich also nach dem ersten Parameter richten. Nur das wird in den meisten Fällen kein Problem sein, denn nicht alle Parameter sind so voneinander abhängig. Es gibt Parameter, die voneinander völlig unabhängig sind, dann gibt es keine Probleme. Aber je später ein Parameter kommt in dieser Hierarchie, desto mehr könnte er an Grenzen stoßen und Probleme kriegen. Und die werden dann aber am Rand rechts in der Partitur alle angemerkt, sodass man weiß, wo es ein Problem gegeben hat. Aber lösen tut das Programm die Probleme nicht, aber sie werden jedenfalls angestrichen, sodass der Komponist dann selber gucken kann. Solche Probleme können auch durch ungeschicktes Programmieren vorkommen. Ich erinnere mich doch, dass ein Komponist eine Streichquartett komponieren wollte und am Ende kamen nur 3 Töne raus. Und es stellt sich heraus, dass er die Eingabedaten ungeschickterweise oder nachlässigerweise einander derartig widersprachen, dass sie einander im Wege standen und sich durchließen. Sowas kann passieren. Wenn ich sage, ich muss hier ein Register haben, aber das Instrument kann nur diese Tontöne hier unten spielen, dann geht das nicht. Und wenn so etwas oft genug vorkommt, dann kommen durch diese verschiedenen Filter, die alle ihre Löcher auf verschiedenen Stellen haben, kommt am Ende nichts durch. Und so etwas kann dann passieren. Na, hier kann das nicht passieren. Das funktioniert immer. Das ist eben bundesweit tauglich. Ne? Die stellt ja solche Bedingungen. Also, jetzt wollten wir hier noch gucken, die Akkumulation, sodass also die Zeitwerte automatisch summiert werden, kann entweder bestimmt werden pro Einsatzabstand Gruppe, denn immer, wenn ich jetzt aber mal im unregelmäßigen Bereich eine Anzahl von diesen Einsatzabstandswerten benutzt habe, im Sinne dieser Steuerzahlen wie 1, 2 oder 3, das ist unregelmäßig, wenn der zu dieser Bedingung genügt ist, dann erscheint vor der entsprechenden Zeile ein Sternchen. Wir gucken uns das gleich an, wenn wir das mal laufen lassen. Und bis zu dem Sternchen hin, dass der nicht dann eine Einsatzabstandgruppe bis dahin wird akkumuliert. Und dann fängt man wieder von Null an. Das gibt dem Komponisten die Gelegenheit, an dieser Stelle, wenn er das für eine ganz besonders wichtige Größe sieht, für die Ausarbeitung der Partitur, wo er möglicherweise eben innehalten will und vielleicht mit einem neuen Takt oder zumindest mit einem neuen Metrumteil beginnen will und nicht irgendwo mit in einer Sektole stecken bleiben will, dann gibt ihm das die Möglichkeit, wieder von Null anzufangen und selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, wo das dann wieder weitergeht in der Partitur. Dafür ist das gedacht. Dasselbe gilt für das Nächste, das wären die Akkumulation pro Tempo. Gruppe soll das heißen. Wieso die Gruppe da nicht hingepasst hat, das ist ja völliges Rätsel. Aber so ist das. Da muss irgendetwas doch durch Abrundungen, nicht wahr, mit den verschiedenen grafischen Rastern, kriegt man dann plötzlich Abrundungsprobleme und das ist dies hier. Pro Tempogruppe, das heißt immer, wenn ein neues Tempo gewählt wird, fängt auch die Akkumulation wieder frisch an. Genau aus demselben Grunde, weil es sein könnte, dass man bei jedem Tempo wechselt und auch eine Fermate generiert. Die Fermate braucht nicht berücksichtigt zu werden, aber die wird jedenfalls schon mal generiert. Hier gibt es 3 verschiedene Fermate, wo man Faktoren für einsetzen kann. Beliebige Faktoren können gebrochene Zahlen sein, also 1,5 oder so etwas, genauso gut wie 2 oder 3. Dann fängt die Akkumulation von 9 an. Dann kann man die Akkumulation dann pro Sektion, und hier haben wir ja mehrere Sektionen, und dann möchte man vielleicht für jede Sektion frisch und vollen Takt wieder anfangen. Und dann ist es unpraktisch, wenn die Zeitzählung dann nicht auch einen schönen abgerundeten Wert hat. Und da ist es am einfachsten, dann wieder immer mit 0 anzufangen. Oder man kann, wenn man von vornherein weiß, dass alle Sektionen, die man haben will, können 7 sein, aber mehr oder weniger, dass die alle in einem Zug durchgespielt werden, dann kann man die gesamte Akkumulation für die totale Akkumulation für alle Sektionen einstellen. Ja, dann gibt es noch ein letztes, das muss ich nochmal erwähnen, das betrifft dann die Notation. Wie gesagt, das hat mit Signalausgabe nichts zu tun, es geht rein um das Ausarbeiten mit Notenpapier oder jedenfalls in grafischer Form. Das wollte ich sagen, ja, da haben wir entweder diese Brüche, das hat wenig Sinn, die kann man auch nicht akkumulieren, oder man hat die Dezimalwerte, die muss ich dann schon anklicken hier, statt Faktstelle Dezimal, aber dann müssen tatsächlich hier auch dezimale Werte stehen, das gibt es eine Fehlermeldung, und dann kriegt man einfach Dezimalwerte, und diese Dezimalwerte beziehen sich immer auf das Metrum. Also 7,3 bedeutet nicht 7,3 Sekunden, sondern 7,3 Metren. Die 0,3 wird dann irgendwo in irgendeiner Triode oder so enden. Und da kommt man dann wieder in Notationsprobleme, weil man nicht genau weiß, was irgendein 0,67 wäre, auch gut, das ist 2/3. Aber irgendein anderer krummer Wert, was er dann eigentlich bedeutet. Und dafür habe ich dann noch die Notationsform metrisch Stockhausen hat das, wenn Sie wissen, was Stockhausen darunter versteht, eine Formantnotation genannt. Das heißt, dass für eine übergeordnete Zeitgröße in 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 gleiche Teile geteilt wird, also entsprechend unserem Obertonspektrum. So kann ich ja auch etwa zur Notation von Musik sagen, ich will eigentlich ja, halbe, wenn es in halben Noten ausgeht, Viertel, Achtel, Sechzehntel will ich noch haben, allenfalls noch Triolen, aber keine komplizierteren rhythmischen Verhältnisse. In dem Fall kann ich hier diese sogenannten Formanten, die Akustiker, der ärgert sich, wenn man das Wort benutzt, weil das bedeutet es ja eigentlich nicht, aber im stockhausischen Sinne kann man das ja mal machen. Das kann man also die ankreuzen hier, so viel wie man will, die dann tatsächlich für die metrische Darstellung benutzt werden sollen. Also andere, ich gehe von der Viertelnote aus und ich will alles auf Sechzehntel abrunden, was ja die Achtel einschließt, dann kreuze ich einfach hier die 4 an und dann wird also die Viertelnote immer in 4 Teile geteilt, also 0,25, 0,5, 0,75 und alles, was durch die Summation hier an Zwischenwerten kommt, wird auf die nächstliegenden Viertel werden abgerundet. Wenn Sie mal in der Literatur herumblättern, in der amerikanischen vor allem, wo Kompositionsprogramme und dergleichen geschrieben werden, da wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass diese Musik fast immer nur aus Sechzehnteln besteht. Ob das eine amerikanische Vorliebe ist, oder ob das bei einer gewissen Schlichtheit dieser Programme liegt, das weiß ich nicht. Jedenfalls, das war für mich von vornherein Tabu. Sie können bis zu Neunteln, also Nullen, können Sie die metrische Einheit unterteilen und das in jeder beliebigen Kombination. Und das natürlich hat auch nur Sinn, natürlich zusammen mit einer Akkumulation. Innerhalb des Akkumulationsbereichs kriegen Sie dann hier eine metrische Darstellung, die man dann sehr bequem direkt notieren kann. Also wenn da beispielsweise dann steht irgendwas 7,43, dann bedeutet das 7. Metrum. Das Metrum ist unterteilt in 4, also 4 Sechzehntel, aber davon das Dritte. Also 4, 3 ist davon das Dritte. 4, 4 ist das letzte Sechzehntel. 5, 5 ist der letzte Quintolenwert. 5, 4 ist der Quintolenwert davor. 5, 1 wäre der allererste, aber der hat meistens nicht so genannt, weil er ja identisch ist mit allen anderen auch. 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1. Das ist ja immer der Anfang eines Metrums. Da hat er jeweils die höchstrangige Unterteilung gewählt, die hier vorkommt. Das ist eben nur noch nebenbei. Ich erläutere das durch, ja, bitteschön.
Noch eine Frage zu den Fermaten. Wofür stehen die Faktoren?
Bitte?
Wofür stehen die Faktoren bei den Fermaten?
Bei den Fermaten, mit diesem Faktor wird die Note, über der die Fermate steht, multipliziert, verlängert. Nicht? Also wenn man etwa sagt, in der Musik der Fermate verlängert und das Doppelte oder etwas das derartiges, dann können Sie diese zahlenmäßig genau festlegen. Es werden 3 Fermaten unterschieden. Auf die Auswahl dieser Fermaten haben Sie keinen Einfluss, das hätte auch wenig Sinn, denn wie das ganze Stück ablaufen wird, ist ja in dem Augenblick, wo man dies ausstellt und hier oben auf diese Funktion drückt, kann man ja sowieso im Einzelnen nicht sagen. Das wird also zufallsmäßig bestimmt. Wenn Sie eine 1 setzen, dann passiert gar nichts, dann wird der Wert, der da sowieso steht, mit 1 multipliziert, ändert sich also nicht. Wenn Sie einen Wert haben größer als 1, dann wird das eben entsprechend verlängert. In der Partitur machen Sie dann irgendein Zeichen, ich mache wieder mit den kurzen Formaten. Also in der Partitur stehen einfach die Zahlen 1, 2, 3 in der Formatbreite. 1 mache ich dann meistens so eine Spitze Formate und für 2 eine Runde und für 3 eine viereckige, die üblichen Symbole, die man dafür benutzt. Mehr Symbole habe ich eigentlich nie gesehen, da habe ich auch nicht mehr gemacht. Eigentlich etwas, was so ist es schwer vorauszusagen. Ich dachte, es gibt Schablonenpunkte und es schien mir sinnvoll, das mit dem Tempowechsel zu vereinen. Angenommen, Sie haben nur ein einziges Tempo hier stehen, die anderen 5 nicht, sondern nur ein einziges. Da gibt es dennoch in der Partitur Tempowechsel. Aber es ist immer jeweils natürlich das Tempo 60. Das heißt, Tempowechsel findet nicht statt, aber Sie kriegen immer eine Fermate mit. Also man kann keine Fermate haben ohne Tempowechsel. Und auf diese Weise entsteht doch danach eine Spielwiese, ob man mit allerlei verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ja.
Wie werden denn die Pausen auskommen? Muss man da quasi ein Instrument für reservieren? Oder?
Pausen entstehen automatisch immer dann, wenn die Dauer eines Tones kürzer ist als sein Eingriffsabstand und es keine Überlagerung gibt. Wenn also dieses Programm von vornherein von Akkorden ausgeht und die Dauer des Akkordes frei ist, nicht bestimmt wird, haben Sie eigentlich hinter jedem Akkord die Möglichkeit, den Rest des Eingriffsabstandes mit einer Pause auszuführen. Aber da es keine Dauern gibt, gibt es folgendes auch keine Pause. Nicht, dass deswegen die Musikpause los ist, aber wie das Verhältnis ist von Eingriffsabstand, also von möglichen Zeitraum und der tatsächlichen Dauer des Tones, entstehen automatisch dann Pausen, sozusagen ja, Restpausen oder wie einfach sich aus dieser Differenz ergeben. Projekt 2 hat einen Pausenparameter sogar, also man kann auch darüber reflektieren oder etwas draus machen. Der ist einigermaßen kompliziert, den werde ich jetzt nicht erläutern, aber später, wenn wir nochmal drauf zurückkommen, dann will ich das gerne tun, einfach um im Rahmen der Reflexion über algorithmische Komposition diese Möglichkeiten doch eben mal durchzusprechen, um sich eine Vorstellung davon zu machen, an was man denken könnte und in welcher Weise man das eventuell formalisieren könnte. Das sind sozusagen Vorschläge zur Güte. Ich meine, alles kann man auch anders machen. Aber das gilt für die Musik insgesamt. Jetzt, ja, ich würde doch eigentlich, vielleicht wäre es ganz lustig, wenn wir jetzt mal einmal auf Create klicken, um mal zu gucken, wie eine Partitur aussieht, die hierauf, daraufhin jetzt entsteht. Ja, aber Output bitte, ja. Und dann Screen. Jetzt kriegen wir ein anderes Bild das letzte Mal. Ne? Da hatten wir nämlich auch Probleme. Jetzt sehen Sie das hier mal richtig ausgeführt. Hier fehlt allerdings noch, hier müsste noch eine blaue Balken drunter stehen, worin dann steht, dass hier die Töpfe stehen, dass hier die Fermaten stehen, hier drunter. Wir haben gerade keine, aber das ist jetzt nicht mitgekommen. Das kriegen wir aber noch hin, das ist kein Problem. Ja, das ist die Möglichkeit. Ne? Und wir müssen eigentlich alle beiden gleichzeitig erscheinen, vielleicht ist dafür auch das Feld ein bisschen zu sparen. Das lässt sich nicht aufziehen. Ne? Nee. Das macht ja auch nichts. Hier ist einfach eine Nummerierung der Zeile, die läuft also hier bis 108. Dann haben wir hier die Steuerziffern, die also jeweils den Grad der Regelmäßigkeit definieren. Das ist 3 für Instrument, also eingeschränkt oder stärker eingeschränkt regelmäßig. 6 ist noch regelmäßiger, 3 ist schwach unregelmäßig, sagen wir mal, 2 ist etwas stärker unregelmäßig, was einfach nur bedeutet, dass nicht alle dynamische Werte, die theoretisch möglich wären, in einer solchen Gruppe vorkommen. Ich sagte vorhin Tempogruppe, was zu demselben Tempo gehört, also hier von dieser Zeile 1 bis Zeile 22 wäre also eine solche Tempogruppe, weil das alles diese Zeilen unter dasselbe Tempo fallen, jedes Tempo wechselt. Und jedes Tempo wechselt, sehen Sie da auch die Andeutung einer Fermate. Dass hier so viel Platz bleibt, kommt durch die Darstellungsart, weil wir jetzt bloß die Brüche sehen. In anderen Darstellungsarten mit Dezimalzahlen und vor allem in der Formantdarstellung wird das Ganze zweispaltig, wir sind dann von bis. Und das hat den Grund, weil man an einer bestimmten Stelle auch tatsächlich etwas über die Dauer sagen kann, in einem anderen Zusammenhang, mit dem wir dann besonders sprechen müssen. Und dann kriegt man tatsächlich schon so etwas wie Dauer dabei hinein. Es ist eine Hilfskonstruktion, es ist nicht ganz hundertprozentig das, was man sich vielleicht wünschen könnte im Idealfall, aber immerhin eine Annäherung schon einmal. Und dafür werden dann 2 Spalten benutzt, daher dieser überflüssige Raum hier. Also, da sehen wir hier das erste Instrument 1 und das Tempo 2 Fünftel. Das heißt also, wir kriegen hier lauter Quintolen auf 2, 4, 6, 8, 10. Und dann geht das wieder von vorne an. Also 10 ist dann wieder 0. Dann haben wir über 2 metrische Einheiten 5. Das ist regelmäßig. Sie sehen, es gibt einen Wert, der eine bestimmte Anzahl Mal wiederholt wird. Nun kann es natürlich passieren, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 5, das geht nicht auf. Ne? 5 mal 5 gibt wieder eine ganze Einheit, 8 mal 5 nicht, da bleiben also 3 Fünftel über am Ende, sodass das nicht mühelos übergeht in die Achtelnotation. Das sind die Probleme, die man kriegt, wenn man nicht von vornherein von einem Taktschema ausgeht. Weil ich kenne Kompositionsprogramme, die von Taktschema da ausgehen und dann der Komponist sagen kann, ob er Triolen haben will oder Flachtolen haben will und dergleichen. Das geht auch. Ich habe das schon mal begründet, warum. Das kommt aus der Erfahrung der elektronischen Musik, wo eigentlich die metrisch organisierte Zeit der Instrumentalmusik, so wie wir sie kennen, doch im Großen und Ganzen, mit so einem eisernen Repertoire, dass da in der elektronischen Musik plötzlich die Zeit kontinuierlich wird, zumindest das Raster sehr viel feiner wird. Anhand der Grafikfigur 1 habe ich seinerzeit, glaube ich, schon erläutert, dass ich runterschneiden wollte bis auf 1 cm. Das war angesichts der damaligen Bandgeschwindigkeit von 76,2 doch immerhin 76. Sekunde. Also ein viel feineres Raster als etwa als so eine Instrumentalmusik normalerweise haben. Spielen sie immer 76 Töne nach einer Sekunde. Naja, so ist Orchester, kriegt das natürlich hin. Man hört das bloß nicht. Man hört das wirklich nicht. Ich habe das mal ausexperimentiert an einer bestimmten Stelle. Da hatte ich mir ein Vibraphon-ähnliches Instrument gebastelt mit unseren großen Generatoren im Psychologie-Studio in Utrecht. Und hatte eine Projekt 1 Partitur direkt klanglich darstellen können und hatte aber weiter im Einzelnen nicht darauf geachtet, was für Zahlenwerte standen. Was herauskam, war eine sehr, sehr virtuose Vibraphonpartie, wo ich dachte, das war das, das möchte ich gern, dass das Vibraphonist mal spielt. Es klang absolut überzeugend. Wirklich sehr ein virtuoses Vibraphonspiel. Hinterher habe ich mir die Zeitwerte angeguckt. Der spielte, glaube ich, 80 Einschläge pro Sekunde. Man hört das so recht. Das, was nicht mehr ausführbar ist, das hört man auch in erster Linie überhaupt nicht. Und dann habe ich das reduziert, die 80 auf 40. Klang genauso. Und dann habe ich es auf 30 reduziert. Es klang immer noch ungefähr genauso. Und dann plötzlich kommt der Augenblick, wo man einschaltet. Also das Bewusstsein, das Gefühl dafür, was ein Spieler tatsächlich leisten kann und wie das klingt. Also dann kommt man plötzlich in die Erfahrungswelt zurück, nachdem man vorher in dieser Fantasiewelt gewesen war. Und dann merkt man deutlich, dass langsamer werden. Aber bis dahin fällt es praktisch nicht auf. Das wird zu denken geben. Ich habe das weiter nicht untersucht. Ein Hörpsychologe würde auch wahrscheinlich interessante Dinge überhaupt erzählen können. Jedenfalls, das war meine ganz spontane Erfahrung dabei. Und jetzt ist das so, wenn man das so sieht, dann hat man hier an dieser Stelle plötzlich ein Problem, wenn man mitten in den Klitorschäden, die soll man dann also die Achtelwerte anschließen, wenn man das umrechnet in die metrische oder auf die Formant-Notation, also metrumgerecht, dann natürlich wird das auf diejenigen Zeitstellen abgerundet, die man in den Eingabesatz, den wir da vorher gesehen haben, angegeben hatte, wo also diese kleinen quadratischen Felder waren, wo man die Unterteilung des Metrums anklicken konnte. Und dann rundet er natürlich ab auf den besten Wert, der sich aus dieser vom Komponisten gegebenen Tabelle ergibt. Das heißt natürlich, dass das, was hier so schön bequem die Achtel aussieht, möglicherweise eine sehr komplizierte Klitoren-Geschichte ist mit Überbindungen und fallen plötzlich auch da auf zwei Akkorde übereinander, weil einfach die Zeitwerte zu kurz sind für das gewählte Raster. Da können allerlei lustige Dinge dabei entstehen, mit denen man dann in irgendeiner Weise fertig werden muss. Ja, was heißt fertig werden muss? Das klingt ein bisschen so, als wenn das Programm hier nicht ganz auf Kraft wäre, nicht ganz auf der Höhe wäre und nicht ganz das leistete, was man eigentlich von einem Programm erwarten sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Realistik des tatsächlichen Musizierens. Und da geht es ja wesentlich freier zu, als in so einem Programm. Ich erinnere mich noch, gab einen, ich glaube, in Düsseldorf lebenden, mein Name fällt mir jetzt nicht ein, einen relativ bekannten deutschen Pianisten, der sich für solche Zeitverhältnisse beim Klavierspiel interessierte. Und der kam zu uns mit einiger Regelmäßigkeit ins Studio in Köln und hatte ein Tonband bei sich mit Klaviermusik, die er selber gespielt hatte oder auch von anderen Kollegen, und fing an, die einzelnen Anschläge auf dem Tonband nachzumessen. Heutzutage mit dem Computer geht das alles bequemer, aber damals ging das also so am Tonkopf vorbei, bis man den Einsatz hat, Strich machen und dann mit dem Zentimetermaß die Abstände messen. Und dann stellte sich heraus, dass in absolut regelmäßigen Passagen auf dem Klavier, einfache Achtelfolgen, Sechzehntelfolgen oder Quintolenfolgen und dergleichen, doch die Abstände in der Regel alle etwas unterschiedlich sind. Eine Bemerkung übrigens, das will ich jetzt nicht sagen. Er hat das alles nachgemessen und hat festgestellt, und das fand ich eigentlich noch das Lustigste dabei, ich weiß nicht, ob das jemand publiziert ist, dass wenn der Pianist auf diese Weise, sagen wir mal, zu viel Zeit verbraucht hat, weil er doch insgesamt die Summe, sagen wir mal, der Einzelwerte innerhalb eines Taktes oder eines Metrums, war dann gerade ein bisschen zu groß, dass er dann die Schnelle spielt, das die nächste wieder einholt. Das geht völlig unbewusst, völlig automatisch. Jeder Musiker, Sie nicken schon, kann das wahrscheinlich bestätigen. Und er wollte das dann mal zahlenmäßig festhalten. Na, solche Zahlenkonstruktionen könnte man natürlich auch für so ein Programm benutzen, wenn man über diese empirischen Werte verfügt. Ich erinnere mich noch, als Stockhausen seinen Gesang der Jünglinge machte, nee, es war nicht die Gesang, gerade waren die Kontakte, denn in den Kontakten kommen ja doch spielende Musiker vor, nicht? Schlagzeug und Klavier. Da musste seine serielle Konstruktion, die für den elektronischen Teil völlig frei war, weil er einfach unterschneiden konnte auf einen Tonbandzentimeter, sagen wir mal, also eine beinahe kontinuierliche Vorstellung des Zeitraums hatte, musste er für die Instrumente doch sagen wir mal, Zeitwerte wählen, die man notieren und dann auch spielen kann. Das wäre ja noch das Wenigste gewesen. Aber es kommen in dem Stück Stellen vor, wo Schläge, rhythmisierte Schläge vorkommen, wo die Lautsprecherklänge genau synchron gehen mit dem, was die Musiker spielen. Das heißt, er war plötzlich gezwungen, den Zentimeter auszudrücken, was eine punktierte Achtelnote mit einer folgenden Sechzehntel tatsächlich ist. Und das ist die 75%, 25%. So spielt ein Musiker das nicht. Ja, sollte man denken, früher aber nicht. Und Stockhausen hat sich große Mühe gemacht und viele praktische Beispiele seiner Zeit auch durchgemessen auf dem Tonband und dann die tatsächlichen Zentimeter auf die empirisch gefundenen Werte abgeändert, woraufhin die Musiker nicht das geringste Problem hatten, synchron mit den Lautsprechern zu spielen. Wenn man dagegen Feldes 75, also diesen Rhythmus beispielsweise, tatsächlich also spielen lässt, dann kommen die Musiker nicht mit, haben sie Schwierigkeiten. Das ist nicht ganz natürliche Weise, wie man das spielt. Nun will ich damit auch nicht mehr sagen, als ich hier sagen sollte oder dürfte. Das hängt natürlich auch ein bisschen von den Musikern ab sowieso, aber auch von den Instrumenten. Ein Instrument kann man rhythmisch präziser spielen, sich anderen weniger, je nachdem, was für Grip oder Blas oder sonstige mechanische Probleme dabei auftauchen. Insofern will ich das gar nicht verallgemeinern. Ich wollte nur sagen, dass die Tatsache, dass irgendwo rhythmische oder auf Papier komplizierte Notationen vorkommen, das braucht dann eigentlich nicht so übermäßig zu stören. Es kommt zum Beispiel in solchen Stellen vor, dass ich einen völlig regelmäßigen Vorgang habe, lauter Achtelnote. Aber es sind überall 16, die übergebunden sind, weil es immer auf den falschen Takt einfällt. Das heißt, aufs Ende betrachtet, also insgesamt, kommt einfach eine regelmäßige Anschlagsfolge heraus. Es ist aber notiert, dass jeder Kopf was sagt, wieso muss jetzt alles übergebunden werden? Man kann auch gleich Achtel schreiben, anstatt immer 16 überzubinden, die auf den falschen Takt fallen, also auf die Unraden, die schwächeren Takt einfallen. Na gut, das eben eigentlich nur nebenbei, weil, wenn wir schon mal hierüber reden, dann kann es nicht schaden, sich auch eben die Konsequenzen zu vergegenwärtigen, die sich aus einer solchen Darstellung ergeben. Was ich hätte machen können im Programm, und wie gesagt, diese Idee hat mir völlig ferngelegen, ich hätte sagen können, wenn ich schon vier Tonwerte habe, dann gerade so viel, dass sie alle zusammen ein oder zwei oder drei Meter voll machen. Das heißt also, bei vier Tonwerten ein ganzzahliges Vielfaches von fünf, dass das immer wieder aufgeht. Ist halt denn, dass die nächste Gruppe auch vier Tonwerte hat, dann kann ich die beiden zusammenfassen. Oder angenommen, jetzt gehe ich auch Zehntelnoten, dann könnte ich die auch irgendwie miteinander vereinigen. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Achtel. Dann steige ich um von Achtel plötzlich nach Halben. Ja, da kann es auch sein, dass ich dann nicht richtig schön in Halben, also in Achtelnotenwerte komme, sondern dass ich irgendwo eine punktierte 32 lag, die dann nur übergenommen ist. Das kann passieren. Und in solchen Fällen ist dann, wenn ich das noch eben sagen darf, in solchen Fällen respektiert man das, was rauskommt, um so genau wie möglich zu notieren, was hier steht. Dann kriegt man so ein merkwürdiges Notenbild, was im Übrigen nicht schlimm ist, denn der Musiker begreift schon, was da steht. Man kann aber auch natürlich irgendwo den letzten Wert, aus dem man gekommen ist, dieses winzige bisschen Zeit verlängern, sodass man in eine bequem zu notierende Wertefolge gerät. Und aus solchen Gründen kann es nützlich sein, die Akkumulation, über die wir hier gesprochen haben, möglicherweise auf kleinere Zeiteinheiten zu beschränken, sodass man öfter auf ganz natürliche Weise die Möglichkeit hat, solche kleinen notationstechnischen Differenzen auszugleichen. Wenn man daraus ein Mittelsignal macht, dann spielt das gar keine Rolle, denn da hört man sowas ja nicht und da hat man damit gar kein Problem. Das ist nur das Notieren in einer metrisch organisierten Notation. Bitte schön.
Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ich dachte, es sei gar kein Metrum oder kein Takt angegeben. Das heißt, man könnte den Takt beliebig dann wechseln, oder?
Nein, dann das muss ein bisschen schädlich sein. Die Metren, also die Tempi sind. Takte, Sie sagten Takte.
Ja.
Ah, Entschuldigung, ich bin vorher beim Tempo. Nein, Takte sind hier nicht angegeben.
Also man könnte
die ja, gut, aber wechseln, oder? Die Taktwechsel sind völlig frei.
Also die Akzente sind auch völlig frei.
Was das betrifft, ja. Und dann muss man einfach sinngemäß seine Taktstriche setzen. Man kann entweder sagen, ich mache einfach Viervierteltakt vorne bis hinten oder Dreivierteltakt. Oder man kann durch Taktwechsel dafür sorgen, dass die Akzente ein bisschen sinnvoller in den Fluss der Musik feiern und da hineinpassen.
Ja,
das ist meiner Erachtens.
Hätte man ja mit diesen ungeraden Quintolen oder so
keine. Ja, man kann plötzlich einen 5-8er-Takt einschieben, beispielsweise, auch so etwas. Mhm. Aber wenn es um Differenzen geht in der Größenordnung von 32, dann wird das schon schwieriger. Also sagen wir, 31, 32. Takt oder sowas habe ich neulich gesehen. Obwohl, naja, bei Straczynski kommen Takt- oder Metrenfolgen vor, die im Endeffekt tatsächlich auch sowas hinauslaufen. Und ich gerade 31, 32, aber ja, und nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen Komponisten. Das wäre also das, naja, diese Spalte, die versteht sich eigentlich von selber, das ist die ganz normale musikalische Notation, nur mit Kreuzchen, ohne Ws. Das gibt nicht nur ein grafisches Problem, ja, ein Problem eigentlich nicht, aber dann müsste man hier von Fall zu Fall entscheiden, ob man besser ein Kreuz oder ein B verwendet. Also was soll das? Das macht man hinterher in der Partitur, wie man das, weil das irgendwie ja dann doch mit Stimmen auseinandergenommen wird und die Stimme muss dann ihre eigene interne Logik haben und dann entscheidet sich, wie man das im Einzelnen notiert. Dann haben wir hier noch die, das ist erstmal mal eben weg eine Sekunde, dies ist eine Registerspalte. Sie sehen, 6, ein sehr regelmäßiger Vorgang, was sich daran zeigt, dass hier bis hierhin die ganze Zeit nur in einem einzigen Oktav musiziert wird. Nun braucht man ja nicht so kleinlich zu sein und es hängt ja auch davon ab, wie man das Register definiert. Es könnte auch 2 Oktaven breit sein, es kann auch sein, dass es schmaler ist. Ja, aber dann kommt man mit den 12 Tönen natürlich irgendwie nicht hin. Also insofern ist es nicht. Was man machen kann ist, und das ist dann natürlich die Lösung für Instrumentalmusik, wenn man die Register auf das jeweilige Instrument beziehen will. Man hat nun einmal 4 Register, jedenfalls nehmen wir mal an, man hat sich dafür entschieden und will jetzt auf der Klarinette die 4 Register anwenden. Da kann man natürlich auch ein Register machen, was sich nicht um eine ganze Oktave, nur um einen Teil verschiebt, sodass insgesamt der gesamte Tonhöhenraum der Klarinette ausgefüllt wird, in 4 Bereiche unterteilt, wobei sich die Bereiche ein bisschen überschneiden. Das ist nicht schlimm, weil dann doch die Masse der Töne jeweils in das gewählte Register fällt. Also mit dieser Option kann man mit dieser Registerspalte durchaus was anfangen. Na, und die Dynamik verschiebt sich auch von selber. Mit diesen sehr stark wechselnden dynamischen Sachen kann man sich natürlich dadurch helfen, dass man etwa ein ganzes Trajekt, was man eigentlich hier davor hat, dass man so ein ganzes Trajekt vom Piano nach Pianissimo einfach mit dem Schweller überholt und die kleinen Unterschiede weglässt, allenfalls durch einen kleinen Akzent oder so markiert. Die Dynamik ist eigentlich über den gleichen seriellen Leisten geschlagen, noch am unverdaulichsten, weshalb es sich doch häufig wohl empfiehlt, für die Dynamik andere Steuerziffern zu benutzen, die Dynamik gewissermaßen beruhigen und nicht in dieser extremen Weise wechseln lassen. Dann gibt es hier noch eine, nein, die Probezeiten ist sie nicht, die mit Sequenz oder Reihenfolge überschrieben ist. Angenommen, dann wählt diese Tonhöhe, diese A, Eis und Cis, nicht in dieser Reihenfolge, sondern in einer Reihenfolge, die einfach abweicht, weiter nichts. Denn diese Zahlen sind natürlich zufallsgeneriert. Da soll also erst das Eis kommen und dann noch das A und dann das Cis. Das bricht dann die Folge der Töne ein bisschen, die natürlich immer nach einem gewissen Algorithmus hier generiert worden sind. Sie sehen hier etwa A ist H, D, das ist also eine kleine Sekunde, gefolgt von einer kleinen Terz. Und dann kommt EF Gis, das ist, oder As, das ist dann wieder auch die kleine Sekunde und die kleine Terz. Oder Sie haben hier abwärts C, H, G, also eine kleine Sekunde, dann Großwärts abwärts. Und dasselbe gilt dann für Fis, F und Cis, oder Ges, F, Des, oder wie Sie das notieren wollen. Und dieses Generationsschema, was der ganzen Harmonik zugrunde liegt, das wird dann natürlich durchbrochen, wenn man andere Reihenfolgen wählt. Nun, die Reihenfolge spielt doch eine Rolle. Denn im Akkord fragt man sich, Ja, wenn die Akkorde, wenn diese Akkordtöne alle tatsächlich in das Register 5 fallen sollen, oder ganz egal, wenn wir irgendwo hinkommen, wo die Registerziffern rasch wechseln, sodass also gewissermaßen eine weite Lage entsteht, diese spricht ja eigentlich der engen Lage, wie wir das sonst nennen, etwa auf dem Klavier, dann könnte man sich noch fragen, ob man nicht die Akkorde auf andere Weise darstellt, also etwa von unten nach oben. Und dann fängt man etwa mit dem Oktav 5 an, mit dem A, und dann kommt da drüber Eis, und dann kommt da drüber Cis, das ist gerade so eben in der sechsten Oktav. Oder man könnte auch, es gibt ja andere, die weiter auseinander liegen. Solche Cis, dann D, das ist dann eine Sekunde, ist auch eher die Nummer sehr eng beieinander. Nee, es gibt andere Beispiele, wo sich herausstellen würde, dass man doch über den Bereich der Oktav ein Stück hinausspringt. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, dass man so tief anfängt, dass man spätestens in Oktav 5 ankommt. Man kann die Sache auch umdrehen und von oben nach unten lesen na und so weiter, was immer man damit machen will. Nach meiner Vorstellung ist A-A-S-Cis ein Tonhöhenfeld, ein harmonisches Feld, wenn Sie so wollen, das sich bezieht aus diesem Zeitraum. Punkt. Und meinetwegen noch auf diese Dynamik. Und damit ist eigentlich zunächst alles gesagt. Wenn man statt der Akkorde lieber die Einzeltöne, die aufeinander folgen, bevorzugt, dann kann man sie natürlich auch nacheinander spielen. Und dann wird eine solche Frage natürlich interessanter. Oder für den Akkordaufbau könnte ich natürlich sagen, statt A, 1, Cis zu stapeln, kann ich mit 1 anfangen, also mit A ist, dann das A drauf stapeln und dann habe ich schon ein großes Team. Und dann sieht man schon, dass man für sich viel mehr Platz braucht und es gar nicht in einen Oktav hineinkriegt. Also, da ist ein weites Feld, um mit Totalen zu sprechen, indem man solche Sachen dann anordnen kann. Und was die Horizontalisierung betrifft, wie ich das nenne, also das Abspielen natürlich nacheinander, dafür gibt es eine ganze Schwung von Optionen, die auf einem anderen Schirm stehen und da kann auch wiederum diese zufallsmäßig errechnet oder bestimmte Zahlenfolge eine Rolle spielen. Man kann aber auch bei dieser sogenannten Horizontalisierung von den Akkordtönen ausgehen, so wie sie da stehen, in der Reihenfolge, abspielen nacheinander und bei der Gelegenheit auch die Bewegungsrichtung angeben, aufwärts, abwärts. Das gucken wir uns dann auf dem anderen Schirm an. So sieht das aus. Wollen wir mal einfach noch ein Stückchen runterfahren?
Ich habe mal zur ersten Teilnahme eine Frage.
Ja?
Und zwar, wenn da überall steht Register 555, das heißt alles im gleichen Register praktisch, alle drei Töne.
Ja.
Das heißt, wenn da A, A ist, Cis steht, müsste das Cis sensibler sein als das A und A ist, wenn es in der gleichen Oktave sein müsste?
Ja, wenn ich es wirklich in der gleichen Oktave haben will, dann heißt es einfach, dass diese drei in die gleiche Oktave fallen. Nur.
Und wo fängt die Oktave
an? Das ist Ihre Sache.
Achso.
Sie können natürlich auch sagen, ich werde mal einfach von Abschnitt zu Abschnitt, was immer Sie Abschnitt nennen wollen, meine Oktave verschieben, damit nicht immer alles zwischen C und H liegt. Das Programm nimmt darauf keine Rücksicht, da hätte auch eine Zufallsentscheidung stattfinden können, aber da sowieso die Registerziffern eigentlich unbestimmt sind, also Hausnummern, die erst noch interpretiert werden müssen, hat das wenig Sinn. Ich finde es dann sinnvoller, dass der Komponist von Zeit zu Zeit einfach seine Registereinteilung entsprechend verschiebt. Ja? Ja, sollen wir da mal ein kleines bisschen weiter, um noch ein anderes Bild zu kriegen, eine andere Sektion? Ja, ein ganzes Stück, wo die Steuerziffern sich verändern. Das wird das gleich sein. Hier haben Sie jetzt andere Ziffern, 4, 5, 6, 1 und 7. Sie sehen, hier ist jetzt das Register ganz besonders unregelmäßig. Das heißt, dass nicht nur von einer Zeile zur nächsten, sondern auch schon von einem Ton zum nächsten das Register wechselt, sodass wir also hier für diesen Dreiton-Akkord drei Oktaven zur Verfügung haben. Und das ist das, was ich gerade weite Lage nennen werde. Wenn man es in dieser Weise interpretiert. Das ist natürlich nicht. Oder hier in solchen Fall 6, 3, 4, 4, 5, 3, da fallen also 2 in dieselbe Oktave. Das liegt einfach daran, dass die 4 Oktavziffern, die ich hier vorgesehen hatte, in diesem Liedformprotest, bei 1 alle 4 in irgendeiner zufallsbestimmten Reihenfolge abgewickelt werden, ehe sie wieder drankommen. Das könnte ich verfolgen. 6, 5, 4, 3, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 3, 6, 6, 5, 4, 3. Das ist ganz simpel. Aber auf diese Weise kriegt man tatsächlich diese immer wieder andersartigen, immer wieder anders ausfallenden Kombinationen der verschiedenen Register innerhalb eines Akkordes bzw. einer Tonfolge, wenn die dann also die Töne nacheinander gespielt werden, statt im Akkord gleichzeitig.
Warum schreiben Sie das denn nicht direkt in die Tonhöhen rein.
Könnte man machen. Was soll damit gewonnen werden? Übersichtlicher, leichter zu sehen. Na, für mich ist es hier
üblicher,
spielt ein systematischer Gesichtspunkt eine Rolle, dass ich die von vornherein die verschiedenen Parameter getrennt halte und sie deshalb auch getrennt in erster Linie darstelle. Es ist tatsächlich wahr, ich meine, wenn man liest, wenn ich jetzt aber hiervon Gebrauch sage, wenn von dieser Reihenfolge, dann stimmt das schon wieder nicht mehr. Jetzt, wie es jetzt ist, habe ich von allen Fall zum nächsten die Wahl, diese Reihenfolge zu benutzen, diese Reihenfolge zu benutzen, diese Reihenfolge zu benutzen oder was auch immer. Wenn ich das zusammenfassen würde, bis ich von vornherein eine Entscheidung bereits getroffen habe. Und die will ich nicht vorweg treffen, dafür ist dies ein doch zu empfindlicher Punkt. Weil das Programm soll Regeln geben, aber innerhalb der Regeln den Komponisten Freiheit lassen, so wie er sich selber ja auch beim Komponieren Freiheit nimmt, innerhalb der Regeln, beziehungsweise die Regeln für sich selber so auffasst, dass sie ihm einen kreativen Spielraum lassen. Und der muss schließlich auch hier noch drin bleiben. Und insofern finde ich doch diese Trennung als eigentlich doch praktisch, auch wenn es manchmal tatsächlich bedeutet, dass man daraus wieder herkommen muss.
Und diese Hürde, dass man also 12 Töne hier in der Oktave hier liegen hat, wäre auch nicht irgendwie zu verlassen, sondern dass man zum Beispiel Viertel- oder Drittelton-Abstände hätte.
Ja, sind hier nicht drin. Projekt 2, ja. Da können Sie das Tonsystem von vornherein bestimmen. Nicht? Also können Sie, statt 12 können Sie eigentlich für 24 Töne in der Oktave fahren. Gar kein Problem. Bis 90 sogar. Aber dann geht das. Aber hier, das war meine erste Fingerübung sozusagen, da bin ich nicht weitergegangen als unbedingt nötig. Für Vierteltöne. Die praktische, man will ja sowas auch praktisch ausprobieren. Und da ist der experimentelle Bereich der Vierteltöne schon eingeschränkt gegenüber der Normalstimmung. Also, ja, aber mit Projekt 2 geht das alles. Man kann ja, wie ich sagte, Projekt 2 sollte mal so etwas Ähnliches wie ein Programmgenerator sein. Und tatsächlich kann man in Projekt 2 nicht 100%, aber sehr, sehr angenehm zu 90% Projekt 1 nochmal neu programmieren. Also darstellen innerhalb von Projekt 2 neben vielen anderen Möglichkeiten. Das habe ich auch mal als eine Art von Default für mich selber so organisiert, dass wenn man will, kann man, wenn man Projekt 2 hat, dennoch mit Projekt 1 weiterarbeiten, indem man einfach diese Option dann anklickt und kriegt man dieses Ensemble von Möglichkeiten wieder. Aber dann natürlich all die zusätzlichen Möglichkeiten, die Projekt 1 nicht kennt. Bitte schön.
Nee, ich wollte nur anmerken, dass man ja theoretisch auch die Tonhöhen frei zuordnen kann. Irgendwas. Man kann ja sagen, dass A ist, steht jetzt nur als Symbol für
eine
bestimmte
Natürlich. Letzten Endes geht es darum, dass wir einen bestimmten Raum haben. Dieser Raum ist gerastert. Die Rasterpunkte sind bezeichnet. Ja, solche Rasterpunkte, die kann ich auf jeden Parameter im Grunde genommen anwenden. Auf den einen vielleicht besser, auf den anderen weniger gut. Ist eigentlich eine Frage der Rasterung. Die Lautstärke kann man vielleicht weniger frei rastern. Ich meine, es gibt unendlich viele Lautstärken, aber sie vorschreiben, sodass sie eine syntaktische Beziehung zueinander haben. Das wird ein Verschieden sein. Sollen wir vielleicht, ich sehe, dass wir in der Zeit weit fortgeschritten sind, ehe wir vielleicht dann das nächste Mal tatsächlich Tacheles reden und also in Einzelheiten gehen, für diejenigen, die mit eigenen Experimenten sich beteiligen wollen, sich selber erkunden wollen, da ergeben sich wahrscheinlich doch noch daraus Fragen. Was wir aber noch deshalb als der Vorbereitung eben tun sollten, nochmal ganz kurz Recalculation anklicken, wenn wir hier eben mal rausgehen, einfach hier oben, und dann hier unter Options die. Oh ja, die meinte ich nicht, weil machen Sie dann mal, ich meinte die andere, die zweite. Die Horizontalisierung, ja. Das ist einfach ein Schirm, der einem hier die Möglichkeiten gibt, diese Horizontalisierung einzustellen, wobei man sieht, dass sie zunächst mal abhängig gemacht werden kann von einem Instrument, indem man etwa sagt, ich möchte nur das Instrument 7 horizontalisieren und die anderen nicht. weil das ein Instrument ist, von dem man das hier gerne möchte. Ich könnte mir ja vorstellen, dass ich so eine Art mehr von so etwa Melodie- und Begleitung-Idee, ganz ganz grob gesagt. Also einen akkordischen begleitenden Körper und dazu ein oder zwei Instrumente, die einem mehr figurativ aufgelöst werden. Ja, das weiß ich von vornherein, wie ich die Instrumente nenne, meinetwegen 1 und 2 gegenüber den anderen 1, 2, 3, dann kann ich die hier anklicken und dann natürlich auch das Instrument als solches. Und dann wird nur in den Fällen die Horizontalisierung ausgeführt. Das heißt, für jede einzelne Zeile in der Partitur muss das Programm eben prüfen, ob es den Bedingungen für die Horizontalisierung genügt oder nicht. Ich kann aber auch die Horizontalisierung abhängig machen von der Dauer zwischen irgendeinem minimalen und einem maximalen Wert. Also alles, was sagen wir mal eine Sekunde und länger ist. Alles andere hat für mich keinen Sinn, weil ich mir denke, dass die Zeit nicht reicht, um Horizontalisieren. Halbe Sekunde oder was Sie wollen. Jedenfalls bezieht sich das nicht auf die Liste der Einsatzabstände, sondern das ist einfach eine Angabe der Sekunden. Oder ich kann mich richten nach der Akkordgröße. Wenn ich sage, Akkordgröße 1, da gibt es sich so zu horizontalisieren, das hat sowieso keinen Sinn, aber ich möchte gerne die großen Akkorde horizontalisieren. Ja, oder sagen wir mal nur 4 und 5. Ja, dann sage ich von 4 bis 5 und alle Akkorde, die 4 oder 5 Töne enthalten, die nehmen dann an der Horizontalisierung teil. Genau, diese drei verschiedenen Abhängigkeiten lassen sich dann auch noch logisch knüpfen, mit und oder, je nachdem, wie man das will, ob alle Bedingungen gegeben werden sein müssen oder ob eine von den hier angekreuzten bereits genügt. Na, und wenn einmal auf diese Weise ein Akkord gefunden worden ist, der für die Horizontalisierung in Frage kommt, dann muss man über Horizontalisierung selber, also das Nacheinander der Akkordtöne, noch allerlei Angaben machen und die müssen tatsächlich alle ausgefüllt sein. Zum Beispiel muss man angeben, über welchen Zeitbereich sich die Horizontalisierung erstrecken darf. Im strengsten Sinne nur über den kleinen Zeitraum, der für den Akkord zur Verfügung steht, das ist dann ein Einsatzabstand. Ja, gut, das ist dann ein Einsatzabstand hier. Ich kann aber großzügig sein und sagen, ich befürchte keine allzu großen harmonischen Konflikte. Ich möchte auch gern, dass sich die Sachen ein bisschen überschneiden, dass also eine zweite Horizontalisierung anfängt, während die erste noch im Gange ist. Dann kann ich noch eine 2 nehmen oder 3. Na, und dann haben Sie in der Partitur gesehen, dass es diese Gruppen gibt, die mit Sternchen bezeichnet sind. Dann solche ganzen Gruppen kann ich auch stattdessen nehmen. Ich kann sogar alle beide anklicken hier und dann entscheide ich von Fall zu Fall der Zufall, ob dies oder das berücksichtigt werden soll. Das ist also immer ein logisches Oder, das aber dann vom Zufall identifiziert wird. Dann die Gruppierung bezieht sich darauf, ob der ganze Akkord in Einzelnoten zerlegt werden soll oder auch ob kleine Notengruppen vorkommen können. Ja, das bringt nicht übermäßig viel, denn wenn ich mir einen vollen Akkord mit 6 Tönen vorstelle, dann gibt es nicht sehr viel zu gruppieren, aber es kann sein, dass dann rauskommt eine Vierergruppe und eine Zweiergruppe. Das ist etwas, was man nur mit Einzelnoten natürlich nicht herauskriegt. Auch hier kann beides angekreuzt werden und dann wird eben zufallsmäßig zwischen ihnen entschieden. Dann gibt es die Periodizität, das heißt, ob die nacheinander gespielten Töne den Zeitbereich, der hier definiert ist, gleichmäßig ausführen sollen oder ungleichmäßig ausführen sollen. Wenn ich gleichzeitig ausführen will, dann kriege ich diese an, ja, unregelmäßig dieses. Was unregelmäßig dann bedeutet, das wissen Sie nicht, aber das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Es werden entsprechend viele verschiedene Zeitgrößen bestimmt, die insgesamt einer geometrischen Reihe folgen. Und zwar derart, dass die Summe dieser Zeitwerte den hier angegebenen Zeitwerten entspricht. Es kann dann passieren, dass die Zeitwerte mehr Optionen regelmäßig ausfallen, weil einfach die Unterschiede zwischen den verschiedenen Reihengrößen zu klein sind, um zum Ausdruck zu kommen. Aber wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, dann kommt natürlich deutlich eine unregelmäßige Folge heraus. Und zwar nicht im Sinne von Beschleunigen oder Verlangsamen, das hier nicht vorgesehen, sondern die Zeitwerte, die unregelmäßig, werden dann wiederum zufallsbestimmt auf die auseinandergelegten Akkordtöne appliziert. Ja.
Das globale Schritt wird aber nicht angetastet. Das heißt, wenn ich jetzt für mehr als ein Entry-Delay als Zeitbereich anwähle, dann wird nicht alles, was ab dieser Horizontalisierung in der Partitur folgt, nach hinten verschoben, sondern alles bleibt an seinem Platz, nur die Horizontalisierung überlagert sich.
Genau. Die nächste Zeile, von der wir hier noch gar nicht reden, die nächste Zeile bleibt genau auf ihrem Platz, wo sie vorher war. Es wird nichts weggedrückt. Das Einzige, was ich dazu sagen muss, ist, wenn ich etwas sage, aber ich habe hier eine große Anzahl von Zeilen, die einen Zeitbereich ausmachen sollen, dann stoße ich irgendwo an das Ende des Stücks oder an das Ende der Sektion oder wo auch immer. Und was passiert dann? Muss das alles noch nachkleckern, was noch nicht abgearbeitet ist? Oder muss das am Ende der Zeitbereich immer mehr zusammenschrumpfen, weil ich an die Grenzen Stück stoße? Oder soll ich rechtzeitig aufhören, die Kurve zu verlesen? Nur das Letzte, das tue ich. Um diesen Stau am Ende zu vermeiden und auch diesen Überhang zu vermeiden, wird, wenn der Zeitraum nicht mehr ausreicht, dann wird aufhören, die Kurve zu verlesen, sodass das Stück ganz und ganz zu seinem normalen Ende kommt. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich sehr, sehr lange darüber nachgedacht und alle möglichen Konstellationen für mich selber ausprobiert habe. Das ist etwas, was man am liebsten erst auf der Stelle entscheiden möchte, wenn das Stück bereits da ist. Aber so geht das beim Programmieren nicht. Da muss man alle Antworten ja vorweg schon gegeben haben. Na, ich kann die Horizontalisierung von der Dauer, das sagt die Frage. Nee, die Dauer, das bezieht sich ja jetzt nicht hierauf, sondern auf die Dauer der regelmäßigen oder unregelmäßigen Einzeltöne. Da kann ich jetzt die Dauer von angeben und die Dauer, die hier angegeben wird, die wirkt sich auch auf die Partitur aus, ohne Horizontalisierung. Und dann kommen diese zwei Zeitspalten, von denen ich vorhin sprach, tatsächlich richtig zur Geltung. Hier geht es um die horizontalisierten Töne, da kann ich ein Minimum angeben. Ein Maximum bedeutet immer der ausgerechnete Abstand zur nächsten Note, also sagen wir mal ein perfektes Legato. Das ist das Maximum. Und wenn ich die Zufall hier ankreuze und hier nichts gesagt habe, dann kriege ich automatisch einen Wert zwischen einem willkürlichen, vom Programm gewählten Minimum, und das ist im Augenblick eine 1/16 Sekunde, und dem Maximum, was sich aus dem vorherigen bereits ergeben hat. Es sei denn, ich habe hier tatsächlich ein Minimum angegeben. Und Maximum wird einfach angekreuzt für den Fall, dass man immer den Garten haben will und keine kürzeren Töne oder Staccati oder dergleichen. Na, dann haben wir die Akkordtöne, die wir gerade in der Partitur gesehen haben. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge wollen wir sie abspielen? Wir können sie so abspielen, wie sie in der Harmoniespalte gestanden haben, von links nach rechts. Wir können sie so abspielen, wie dieser Zufallsgenerator unter Sequence angegeben hat. Wir können sie alle aufwärts spielen und das heißt tatsächlich den Notennamen entsprechend. Nicht? Also C kommt vor Cis, Cis kommt vor D und so weiter. Und zwar die Töne, die dann im Akkord stehen. Und das ist dann zwischen so geregelt, dass angefangen wird in dem tiefsten Register, was in demselben Akkord vorkommt, mit dem höchsten Register. Und die Zwischenregister, die vielleicht gar nicht in der Registerspalte stehen, werden aber dennoch mit herangezogen. Wenn man das nicht will, dann muss man hier anklicken und dann werden die mitgegebenen Register respektiert. Das heißt, dass dann nicht genannte Register auch nicht für diese Load-Sequenz benutzt werden dürfen. Nach dasselbe gilt auch für die abwärtsgerichtete Bewegung. Dann haben wir schließlich noch etwas über die Lautstärkenspalte. Da kann die Lautstärke auch so genutzt werden wie in der Partitur. Und dies bezieht sich natürlich hauptsächlich auf Signalausgaben. Das ist für die Notenausgabe, die Partiturausgabe eigentlich, oder die symbolische Ausgabe, wie ich es auch nenne, nicht so wichtig. Denn da kann ich ja mit der Hand alles an Ort und Stelle mir so einrichten, wie ich will. Dagegen, wenn ich vorweg Aussagen machen muss über eine mechanische Berechnung der Datenausgabe, die dann so, wie sie ausgerechnet ist, auf dem Lautsprecher erscheint oder jedenfalls allenfalls modifiziert durch das, was in einem C-Sound-Programm drinsteht, kann man nur allgemeine Bemerkungen machen. Also die Dynamik bleibt so. Oder sie kriegt eine leichte Zufallsvariation, schwankt in der Lautstärke etwas. Das habe ich hier auch Anregung eines anderen Komponisten eingeführt, der dann gelegen war. Und ich dachte, das ist eigentlich gar nicht so dumm, das kann man gut sagen. Dies sollte sein Pfeil Next Chord. Das heißt, wenn wir von einem Akkord ausgehen und der nächste, aber nicht der nächste Partiturzeile, sondern der nächste ist angesichts dieses Zeitraums, das ich angegeben habe. Das also dann als nächstes, was da als nächstes kommt, das geht dann als Next Chord. Also nicht Newest, sondern wirklich Next. Der nächste, der dann an die Reihe kommt, wenn man diese Töne abgewickelt hat. Da wird dahin gestrebt, also wenn ich von einem Forte ausgehe und der nächste hat ein Piano, da wird der Bereich zwischen Forte und Piano entsprechend viele Teile eingeteilt, sodass sie eine Art von Linie gibt. innerhalb dieser Tongruppe. Dasselbe gilt. Nein, das ist das. Und dann gibt es noch Crescendo, das heißt, wovon immer ich ausgehe, werde ich lauter, ist ja denn, ich habe bereits das Maximum erreicht, dann geht das natürlich nicht. Und dasselbe gilt dann für das Minimum. Na, das sind alle Bedingungen, die noch dazukommen, und das ist doch ein kleines Stückchen auf dem Wege, den der Komponist sowieso einschlagen muss, wenn er die ausgedruckte Partitur vor sich hat und dann Entscheidungen treffen muss hinsichtlich der Darstellung in einer normalen Instrumentalpartitur. Aber auch gleichzeitig für eine Signalausgabe im Sinne von Klima oder Seesound oder Video oder was immer es ist, dann habe ich hier ebenfalls eine Möglichkeit, doch den Bereich etwas auszuweiten. Denn, wie Sie gesehen haben, ein Bild der Partitur vorhin weg, vielleicht können wir die nochmal eben, wenn wir hier noch eben auf Ready oder irgendwo hinklicken oder da oben, nochmal die Partitur sehen wir hier. Was wir hier sehen, ist im Grunde genommen eine rhythmisierte Akkordfolge, so primitiv, wie das hier zunächst aussieht. Und ich kann tatsächlich jede beliebige Orchesterpartitur, sagen wir Bildungspartitur, auch so abschreiben. Ja, ausgehaltene Töne, die kommen immer wieder vor, in jedem meisten Zeitpunkt, dann kriege ich eigentlich auf. Weiter nicht als eine rhythmisierende Akkordfolge, nur dass sie als solche nicht hörbar wird, weil viele Töne einfach liegen bleiben, die Folge dessen polyphon gehört werden und nicht als Akkordbestandteile. Naja, insofern kann ich den Spieß umdrehen und sagen, eine solche rhythmisierte Akkordfolge braucht keineswegs hinterher in der Partitur wie eine rhythmisierte Akkordfolge zu klingen. Das kann eine völlig aufgelöste, polyphone Komposition hinterher werden. Ich werde Ihnen praktische Beispiele geben, ich habe genug mitgebracht. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, mit einem MIDI-Instrument dies einfach so abspielt, dann spielt das eben keine polyphon aufgelöste Partitur ab, sondern tatsächlich diese rhythmische Akkordfolge, also eigentlich das, was für den Komponisten erst der Ausgangspunkt ist, aber nicht das Ziel. Insofern gibt so eine MIDI-Darstellung eigentlich ein völlig verkehrtes, irreführendes Bild. Man sollte es eigentlich nicht benutzen. Die Horizontalisierung mildert dieses Leid, indem es die Möglichkeit bietet, doch ein bisschen in die Richtung weiterzuarbeiten, auf der Ebene des Algorithmus, in der auch sonst der Komponist weitergearbeitet hätte. Das war mein letztes Wort, aber ich antworte gerne noch auf Fragen.
Ich habe mal noch eine Frage zu diesen Dauern. Das hat mich ein bisschen verwundert,
ja,
dass Sie also zum Beispiel einen Wert wie 3/5 zulassen.
Mhm. Mhm.
Aber man kann natürlich 3/5 auch anders ausdrücken, also wie zum Beispiel 12/20.
Ja.
Genau. Das ist aber hier nicht möglich.
Was würde das nützen?
Diese 12, die sind bei Ihnen doch hier, so wie ich das verstanden habe, verboten.
Ist was verboten ist?
Die 12. 12/20 ist bei
Oh ja, nee, ja, ja, das war, nee, das ist wahr. Es wird dann entsprechend der Zähler entsprechend so groß gemacht, dass das Verhältnis so präzise wie möglich angegeben wird. Die Größe, nicht das Verhältnis.
Ja, nur ist es einfach. 3/5 zu 12/20 ist ja kein Problem. Aber man kann natürlich auch überhaupt seine Struktur, die Zeitstruktur, feiner auflösen als in 5. Dann gibt es auch einen Sinn,
mit
11/20 oder 13/20 zu arbeiten. Nicht? Und weil das in der Kumulation natürlich ein vollkommen anderes Ergebnis gibt,
ja,
wenn man das also
absolut
jetzt auch Fünftel irgendwie umsetzt.
Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ich bin seinerzeit von dieser Darstellung ausgegangen, wie gesagt, für die ist so heutzutage auch zu leben. Und sie ist aus historischen oder dokumentarischen Gründen hier noch enthalten in Form dieser Default-Eingabe. Ein Komponist wird entweder die Default-Eingabe heutzutage benutzen, um einfach schon mal was auf dem Schirm zu haben, die alle selbst eintippen zu müssen, aber dann überall rumradieren und die Werte einfügen, die er tatsächlich haben will. Und wenn das eigentlich nicht mehr wirtschaftlich ist, dann ist es besser, mit dem leeren Schirm anzufangen, das geht ja auch, und einfach auf dem leeren Schirm alle Daten einzustellen, die man haben will. Und dann wird kein Mensch auf die Idee kommen, diese Werte zu nehmen, sondern gleich mit Dezimalzahlen anfangen. Und da kann man sehr viel kleiner rastern und dann braucht man keine komplizierten Brüche sich zu überlegen. Nicht? So muss man das, glaube ich, eigentlich verstehen. Ich bin damals davon ausgegangen, weil ich dachte, ich schreibe kein Programm für Mathematiker, sondern für Komponisten und die können sich unter 2,5 viel mehr vorstellen als unter 0,4, weil 0,4 rhythmisch eigentlich in der Musik nicht gebräuchlich ist. Dagegen zwei Teile einer Quintole, das ist eine sehr ansprechende Ausdrucksweise. Darum bin ich damals davon ausgegangen. Aber seitdem es die dezimale Darstellung gibt und dann stärker noch sogar die Formaldarstellung oder diese metrische Darstellung, muss ich sagen, hat dies eigentlich nur noch Museumswert. Und darum habe ich auch auf der nicht weitergearbeitet, denn ich hätte das natürlich erweitern können, auch zweistellige, selbst sogar dreistellige Nenner. Aber wie soll ich mir bei mir zu Hause, weil ich nehme den Logarithmen nach. Ein Taschenrechner habe ich heutzutage und mache mir schön eine geometrische Reihe von einem Zehntel leer zu zwei Sekunden, eingeteilt in 17 Teile oder dergleichen, dann kriege ich perfekt meine Dezimalzahl. Stell dir vor, Sie sollen mit der Hand die alle ausrechnen in echten Brüchen. Ja, es sei denn, tatsächlich, man geht so vor, wie Sie sagen, ich habe 12 Zwanzigstel, jetzt möchte ich aber das eben zu verschieben nach 12 21 oder 13 Zwanzigstel. Dann natürlich schon. Aber ich sehe den Komponisten nicht so richtig vor mir, der in dieser Weise seine Rhythmikgewinne bestimmen wollen. Es ist theoretisch, möglicherweise hat das sehr attraktive Seiten, die ich noch nicht ganz übersehe in diesem Augenblick. Aber in meiner Praxis hat das bisher nicht so richtig Fuß fassen wollen. Aber das ist der Grund dafür. Gibt es sonst noch irgendeine drängende Frage? Ich finde, es braucht jemand von denjenigen, die tatsächlich praktisch was damit experimentieren wollen, noch irgendwelche schriftlichen Unterlagen hierüber. Weil es gibt in diesem Augenblick für diese Version noch kein Handbuch. Wie gesagt, das Programm ist gerade so eben eigentlich fertig geworden. Ein Handbuch zu schreiben, weil aber die alten Handbücher, die zu einem großen Teil ihrer Stimmen, die gibt es natürlich und ich könnte zumindest die wichtigsten Partien daraus, da gibt es zum Beispiel so ein Exemplar, was sich auf eine ältere Version bezieht, die aber im Wesen hier mit übereinstimmt, von der Horizontalisierung davon abgesehen. Dann will ich gerne das vorbereiten und im Übrigen sonst würde ich Sie bitten, diejenigen, die hier was ausprobieren wollen, vielleicht können wir alle in irgendeiner Weise ein bisschen davon daran teilnehmen, davon profitieren, doch da vielleicht zu Hause mal irgendetwas zu überlegen, was für Art Problemstellung interessant sein könnte, auf diese Weise auszuprobieren und dann zu sehen, in welcher Weise das Programm darauf reagiert. Ja.
Ich habe doch nur mal eine Frage, mit der Horizontalisierung macht man das für verschiedene Instrumente dann?
Oder? Ja, wenn man Instrumentalstück komponieren will, kann man das, man kann Solostück komponieren, ein Klavierstück beispielsweise, aber man kann natürlich auch für mehrere Instrumente komponieren.
Wie, wenn man da die Instrumentennummer auswählen konnte, kann man das dann mehrmals machen für dieselbe Partitur? Oder?
Natürlich. Ich meine, die Auswahl gilt für so viele Sektionen, die angegeben sind. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne dreiteilige Stücke haben, aber in jedem Stück eine andere Instrumentauswahl, dann empfehle ich Ihnen, das Programm dreimal laufen zu lassen, jeweils für eine Sektion. Das kommt im Endeffekt auf dasselbe raus. Insofern kann man das dann ganz nach Belieben nach eigener Einsicht gestalten und sagen wir mal, dann brauchen auch die Sektionen nicht alle die gleiche Zeilenzahl zu haben. Dann mache ich eine kurze von 15 Zeilen und eine lange von 150 oder was weiß ich und kann das dann nach entsprechender Vorarbeit zu Hause mit dem Programm ausfüllen. Also insofern ist es doch geeignet für allerlei unterschiedliche Problemstellungen. Das wäre zunächst, was mich betrifft. Okay, dann sehen wir uns nächsten Dienstag. Vielen Dank.